Hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch aber geil mit eurer tragischen geilen Bärbel Breakout. Hallo, ja, letzte Woche war spannend. Ich habe zum allerersten Mal ohne Gast nur über meine HIV-Infektion gesprochen und hatte vorher ja echt total Panik, dass ich das nicht am Stück durchsprechen kann, dass ich nach 10 Minuten schon nicht mehr weiß, worüber ich reden soll, wenn ich niemanden habe, mit dem ich das hin und her bouncen kann. Und es ist mir überraschend leicht gefallen. Es ist ja 1 Stunde 20 Minuten, glaube ich, mit nur einem Schnitt, weil es an der Tür geklingelt hat ansonsten. Und ich hätte noch weiterreden können. Also ja, ich habe wahnsinnig viel tolles Feedback bekommen. Sehr, sehr, sehr schöne Geschichten. Auch Leute, die sich noch nicht trauen, das persönlich öffentlich zu machen, aber die mir ihre eigenen Geschichten erzählt haben. Und ich möchte mich für all das bedanken. Das hat mich sehr berührt. Auch eure Anteilnahme hat mich sehr berührt. Das ist alles, es war eine sehr, sehr schöne Experience, muss ich sagen. Ja, und es haben so viele von euch mich gefragt, ob der Mensch, der sich das Buch nicht leisten kann, ob sie dem das nicht kaufen können. Ich hatte ihm das natürlich auch schon geschickt, selber dann nach dem Dings. Es ging ja mehr um die anderen Leute, die ich immer vergesse, die auch die Kohle nicht haben, sich sowas zu leisten. Nicht um ihn konkret. Das Buch ist verschickt und ich will mich bedanken bei allen, die das angeboten haben. Ihr seid ganz tolle Menschen. So. Ach, ja, das war sehr schön. Ich fühle mich sehr warm, umarmt von euch und ohne das jetzt zu sehr auf mich und meine Geschichte münzen zu wollen, alles, weil darum geht's hier ja eigentlich nicht, war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung und dafür möchte ich euch danken. So, ich habe es ja schon angekündigt, ne? Ich habe ja schon gesagt im Vorfeld, diese Woche wird's wild mit den Gästen, weil, ja. Und ja, ich habe... Ich habe den Podcast jetzt vor 3 Tagen aufgenommen. Heute habe ich den Schnitt gemacht und es ist so cool. Ich bin so happy. Ich habe diese Woche im Podcast Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die Produzenten, also A, Rosenstolz, klar, aber auch die Produzenten hinter so vielen anderen tollen Projekten, hinter dem Sarah Connor deutschsprachigen Kapitel, hinter auch Michelle und Helene und den No Angels. Die haben Daylight in Your Eyes produziert zum Beispiel. Die haben aber auch schon mit Elton John und so gearbeitet. Also 36 Grad, Zweiraumwohnung. Also ja, die Liste ist sehr, sehr, sehr lang. Ich werde die Liste der Accomplishments und so in die Shownotes auch packen. Und noch ganz viele Songs und Videos, über die sie gesprochen haben. Erste Auftritte und ähnliches mehr. Und es ist, ja, es ist eine wirklich tolle Folge geworden. Ich bin so happy. Die beiden sind so toll. Ich habe mich eingeladen in ihr Studio, obwohl eigentlich immer keine Zeit da ist, weil sie immer echt ein straffes Programm haben. Aber ich durfte trotzdem vorbeikommen, dann hat die Technik erst nicht funktioniert, dann haben sie jemanden von ihrem Team geschickt oder gebeten zu helfen und das war sofort innerhalb von Minuten war das Problem behoben und keiner war genervt oder angefressen oder so. Es war ein wunderschöner Abend mit den beiden, es hätte noch wesentlich länger gehen können, aber hey, so, wir haben jetzt knapp 1,5 Stunden mit Peter und Ulf und es ist total schön. Was mich am meisten inspiriert hat im Gespräch mit den beiden ist tatsächlich, dass, wie soll ich das sagen, die beiden lieben sich ungebrochen nach wie vor, so wie am ersten Tag. Sie haben nur ein anderes Format für ihre Beziehung gefunden, weil sie gemerkt haben, als Partnerschaft, als romantische Liaison war irgendwann die Luft raus und um das nicht zu verlieren, haben sie einfach ein neues Format für sich entwickelt, erkämpft, erlebt und das ist bis heute ungebrochen, intensiv und funktionierend am Start. Und das zu sehen, fand ich irre schön. Also das hat mich, ja, es hat mich bereichert und bewegt und ich habe sie, lustigerweise, ich kenne beide schon lange, aber ich habe sie selten zusammen erlebt und das war eine tolle Experience. Und die könnt ihr jetzt auch haben, deswegen, ja, ich habe so eine tolle Überleitung, ne? Ich kann was. Gut, einen ganz kurzen Hinweis noch in eigener Sache, ihr könnt nach wie vor all meinen Merch, das Buch, das Hörbuch, all diese Dinge über meine Website beziehen, www.barbiebreakout.com. Da gibt es alles, auch noch rechtzeitig zu Weihnachten hoffentlich, naja, mal gucken, ich gebe mir Mühe. So, und jetzt viel Spaß mit Peter und Ulf. Bussi! Ich habe gerade eben einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil die neue Technik, die ich euch mitgebracht habe, um hier den Podcast aufzunehmen, nicht funktioniert hat. Aber jetzt läuft alles mit Hilfe des Studio-Teams. Hallo ihr beiden.
Hallo liebe Barbie.
Hallo.
Es ist mir eine riesengroße Ehre, dass ich das heute mit euch machen darf, wirklich. Ich habe schon letzte Woche angekündigt, dass niemand meine Gäste glauben wird und ich kann es selber nicht so richtig glauben. Es ist sehr, sehr schön, dass ihr euch bereit erklärt habt. Ihr seid ja wahnsinnig busy, ne?
Ja, sowas mit dir macht Spaß. Also wir hatten gleich gesagt, das müssen wir machen. Und wir kennen uns ja auch schon ganz lange.
Wir kennen uns schon, ich möchte sagen, 10...
Seit, ich glaube, 2011. 9 Jahre.
Weißt du noch das erste Mal, dass wir aufeinander getroffen sind?
Because I don't. Ja, du hast das Make-up gemacht für meinen damaligen Ex-Freund für eine Fotosession.
Das war damals schon dein Ex-Freund?
Ja. Nein, also es klingt so, als wenn er ein Model gewesen wäre. Der hat die Fotos gemacht und du hast für ihn das Make-up gemacht.
Der hat tolle Fotos gemacht, ja, genau. Ja. Mats hat Styling gemacht, das genau. Weiß ich noch. Ja, ja. Ja, wir waren oben in deiner Wohnung, glaube ich, und haben da ein fesches Modeshooting gemacht.
Ja.
Und die Fotos habe ich sogar noch auf meiner Seite, glaube ich, weil die sehr, sehr schön
die
geworden
waren schön,
sind.
Die waren schön, italienisch.
Ja. Helena Nara war damals das Model, die ist ja mittlerweile selbst Make-up-Artistin in her own right und sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Ja, das war sehr so Dolce Vita, Haar und ganz wenig Make-up, es war sehr schön.
Mhm.
Ja, normalerweise, wenn ich Gäste habe im Podcast, dann fange ich immer gerne bei ganz früh an. Und lass mir erzählen, wie sie so geworden sind, wie sie jetzt sind und dann reden wir über das jetzt. Aber da ihr zu zweit seid, wird es so ein bisschen schwierig. Das sind die Stunde, anderthalb Stunden, die wir haben.
Jetzt sitzen ja 103 Jahre
vor dir. Peter ist 18.
Nee, 50 aber, von den 103 nee, trägst du.
Aber wollen wir anfangen, wie wir uns kennengelernt haben?
Vielleicht? Das ist schön.
Weißt du, so dass ich wie der ganze Horror anfing.
Und das war wirklich schön. Es war ein
vor genau 30 Jahren.
Genau. Und die Wende für die jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Wende war ja, also die Mauer fiel ja, wann fiel die, Ulf?
Vor 30 Jahren, im November.
Ich weiß.
Ja.
Ulf war aber damals süße 19 und er musste im Osten bei der
zur Armee. NVA, ja.
Genau.
Und ich habe meinen ersten Urlaub gehabt von der NVA. Das war, ehrlich gesagt, das war im Februar 1990 und habe meine damalige Ex-Freundin, weil ich habe noch so auf heterosexuell gemacht.
War damals schon seine Ex-Freundin, ja, einer.
Ich habe immer nur Exen.
Du redest seitdem wir anfangen nur von Ex-Freunden.
Das ist aber auch.
Jetzt erzählst du gerade, wie du deinen Ex-Mann kennengelernt hast.
Ja, genau. Nein, aber das, die hat halt eine Party gegeben und da kam Peter mit seinem damaligen Freund.
Wir auch, haben was gelernt.
Ja, und das war, das klingt jetzt wirklich vollkommen Klischee, aber das war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe Peter und Olaf gesehen und war wie weggeblasen und habe mich auch total geschämt, weil ich wusste, dass ich schwul bin, aber ich dachte, ich kann das irgendwie
du
weg.
Du wusstest, dass du schwul bist, hattest aber trotzdem eine Freundin.
Ja, naja, ich dachte halt, also ich ehrlich gesagt wusste ich gar nichts. Ich war einfach vollkommen verwirrt und wir haben die ganze Nacht gequatscht auf der Party über Musik. Das ist und ich dachte, das ist sehr verrückt. Also weil das war 1990 und ich habe das erste Mal jemanden kennengelernt, der 1990 zugibt, dass er ABBA liebt. Das ist jetzt vollkommen okay, aber das war das Uncoolste überhaupt.
Ja.
Der auch Nena gut findet und Kate Bush und Annie Lennox und ich glaube, wir haben bis zum Morgen durchgequatscht und ich war weg.
Ja, und Ulf war natürlich so, also ich stand, als Ulf auf diese Party kam, das war ein Haus, wo man die Treppe hoch musste und ich stand dann in der Eingangstür da so rum und Ulf hatte eine Streifenhose an, also weiße Streifen, schwarze Streifen, weiße Streifen, schwarze Streifen und die war so im Westen schon so seit 4-5 Jahren out.
Aber die habe ich mir in Hannover gekauft. Da.
Stell die kleine Bitch, du.
Ja. Und ich hatte einen guten Arsch, weil ich halt bei der NVA viel Training gemacht habe. Also der ist auch nie wieder so gut geworden, glaube ich.
Doch, doch.
Naja.
Der ist immer noch genauso gut.
Erste Lüge?
Ja. Nee, und nein, das war tatsächlich so eine Art Liebe auf den ersten Blick. Und,
so
und
eine
trotz
Art. Ich mache das so ganz dramatisch und so eine Art.
Es war eine Art Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Deswegen eine Art, weil es halt irgendwie auch so bezeichnet war für diese riesengroße Liebe, weil wir, es ging überhaupt nicht um Sex in der ersten Nacht, sondern wir haben gleich nur gequatscht.
Ja, ja, ja.
Und, aber es war so aufregend, weil wir haben fast nur über Musik gequatscht und außerdem war ich auch, ich lebte damals mit Olaf zusammen in wirklich einer
monogamen
Beziehung und das war also schon auch nicht nur romantisch, war auch dramatisch.
Und naja, dann, ich stelle mir das gerade vor, also wenn du mit Freundin, du mit Freund, ihr seid auf dieser Party zusammen und dann sondern sich komplett ab und wollen die ganze Nacht miteinander sprechen. Das wird ja nicht nur euch aufgefallen sein.
Ja, nee, du bist doch gleich so Ossi-mäßig gleich.
Ja, kommt ja dazu. Ja, ich bin gleich zu euch gekommen und dann haben Olaf.
Ich muss das mal einfügen, ich liebe die Ossis natürlich, ich bin ja schon selber ein halber Ossi.
Nein, aber es war so lustig, weil die beiden, also Olaf und Peter, haben mich dann meint, naja, wenn du wieder mal in Hannover bist, dann oder in Braunschweig, dann komm vorbei. Und ich als Ossi habe mich dann eine Woche später gemeldet und meinte, ich bin in 3 Tagen wieder hier. Genau. Und ja, und da ist es dann halt.
Wir haben es nicht wirklich so gemeint.
Natürlich nicht.
Doch, ich schon. Ich war ja voll verknallt. Und ich habe mich auch gefreut. Und
Peter hatte damals schon Kassetten gemacht. Peter macht Kassetten, seitdem er 13 ist. Und hat mir, bevor ich kam, irgendwie seine ganzen Kassetten, die hießen immer Peter oder Peter mit Friends. Und dann so seine Solo-Sachen auf Englisch. Why are you so cruel oder savage oder
Hör ich eine leichte Ironie raus?
Nein, ich fand die ganz toll. Also ein bisschen jammerig, aber wie hieß das mit den Virgin-Ding?
Was?
Preventive
Measure for Virgins.
Ja, das fand ich toll. Mhm. Und ich fand das so ausgeflippt. Also jemand, der auch noch Musik macht und alles. Und
hat denn Musik bei dir jeweils schon vorher so eine richtige, also nicht nur im Sinne von konsumieren und Fan sein, sondern auch selber produzieren, eine Rolle gespielt oder kam das später?
Also bei mir auf jeden Fall. Ja. Ich hatte mein erstes Instrument war ja ein ganz schlimm Akkordeon. Und dann habe ich sofort gemerkt, damit kann ich ja gar nichts richtig machen sozusagen. Und dann war es so eine verfiese Orgel. Mhm. Also das kennen auch nur die Älteren noch. Also so eine Orgel, wo man den Bass mit den Füßen spielt und was weiß ich nicht, so eine richtige.
Oh wow. I just called to say I love you.
Genau, so ein
Bon Tempi für Arme oder was ist?
Genau, eher okay. Bon Tempi für Reiche.
Oh.
Ganz anstrengend. Und auch das war eigentlich schrecklich uncool. Und dann, aber damals waren Keyboards noch so teuer. Und dann fing es an, dann gab es ein Keyboard, das hat nur 1000 Mark gekostet. Und das war ganz klein. Und dann habe ich alles verkauft, um mir dieses Keyboard kaufen zu können. Und da fing ich dann an, so erste Popsongs zu schreiben. Oder das, was ich so nannte.
Da warst du wie alt?
16 so.
Wahnsinn.
Und von deiner Erbschaft, ne? Von so einer Erbschaft hast du es gekauft.
Na dann, das war anderthalb Jahre später. Jetzt erzählst du schon meine Erbschaften hier.
Das war die einzige, die du bekommen hast.
Ne? Ja, seitdem ich dich kenne, hat mir keiner mehr was vererbt. Nein, ich hatte dann, mein Vater starb ja vor meiner Geburt und ich hatte großmutterseits sozusagen eine Erbschaft gemacht, an die durfte ich erst mit 18 ran.
Aha.
Und das war jetzt nicht viel, aber davon konnte ich mir dann ein Vierspurgerät leisten und ein Korg M1 Keyboard und hatte so ein richtiges Equipment und so ein Mini-Demo-Studio sozusagen und hatte das in meiner Wohnung und da fing ich dann an, diese Kassetten zu machen, von denen Ulf erzählt hat. Also Musik war einfach mein Leben und ich war tatsächlich, jetzt sind wir schon willkommen im Thema Depressivität, Depression, ich war total depressiv, weil ich wusste nicht, was aus meinem Leben wird, weil ich war so unglücklich in meinem Studium und
ich muss dazu auch sagen, ich habe Peter kennengelernt, also ich habe mich in die traurigen Augen verloren und auch verliebt, also Peter hatte die traurigsten und blauesten Augen, die ich kannte oder immer noch irgendwie und aber da war auch immer viel Drama und auch wirklich viel, auch viel Tränen bei Peter. Das war schon, das war ja nicht so, er wusste ja auch gar nicht, ob er sich für mich entscheiden wird, ne, oder ob er mit Olaf zusammenbleibt und dann irgendwie hin und her gerissen und dann hat er mich besucht in Jena, wo ich halt immer noch lebte und dann hat man sich getrennt und wir sehen uns nie wieder und bis wir halt eben dann ein Paar wurden, aber das war wahnsinnig dramatisch.
Aber ich glaube, das ist ja auch zuträglich, wenn man sensible Dinge schreiben will und ne, eine Seele hat, die gerne leidet und gut leidet, das übersetzt sich ja ganz gut auch, gerade so im Pop, oder nicht?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja klar, aber wenn man so jung ist, dann kann man das noch nicht so einordnen. Ne? Nee. Und also
es wusste ja auch keiner, dass es irgendwann jemand hört. Ne? Also es war jetzt wirklich, also wir sind dann irgendwann, wir springen jetzt mal so paar Monate, aber wir sind dann halt gemeinsam nach Berlin gezogen. Ich wollte eigentlich Schauspieler werden und Peter halt Musik machen. Und auch die ersten Reaktionen von sogenannten Profis, die waren alle verheerend, ne? Also das war jetzt nicht so, dass sie sagen, das ist ja ein Megatalent, das war das Gegenteil.
Ja. Das ist also ein Grund, warum ich viele Dinge in meinem Leben nicht weitergemacht habe, ist die, dass ich nach der ersten negativen Kritik gesagt habe, okay, dann kann es nichts für mich sein, dann höre ich sofort wieder auf, wenn ich kein Wunderkind bin. Ich bewundere das sehr, wenn Leute das schaffen, auch bei so verheerender Kritik weiterzumachen und durchzuziehen und an sich selber zu glauben. How do you do that? Wie geht das?
Ja, ich sage immer, ich bin Mono. Das Ding ist, ich kriege keinen Nagel in die Wand, ich kann kein Auto fahren, ich kann jetzt im Alter ein bisschen besser kochen, aber ich habe wirklich gar keine anderen Talente. Und also es musste einfach klappen. Ich kann wirklich gar nichts.
Kein Plan B.
Nein, genau, bei mir gibt es keinen Plan B. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so ganz gut kann. Und ich kann gut organisieren. Das ist so.
Du hast aber auch, du hast halt irres Selbstbewusstsein, auch wenn du manchmal unsicher rüberkommst, aber du bist so selbstbewusst über deine Dinge, weil Peter hat ja auch mit den Kassetten schon damals, das war alles so gefaked mit eigenem Publishment, also ausgedacht. Also er hat sich da wirklich schon so eine eigene Plattenfirma ausgedacht und die kam aller Vierteljahre raus, die Kassette. Und da gab es 13 Stück und die wurden dann an die Freunde verschenkt. Also Peter hat es so ernst genommen und Peter hat das ist ja eigentlich auch, ja, das ist ja eigentlich auch, warum Russenstolz überhaupt am Anfang überlebt hat, weil auch da war die Reaktion nicht so positiv, weil er hat das so ernst genommen und ich muss sagen, das ist, also was, also ich bin mich ähnlich wie, ich wäre ähnlich wie du, wenn ich jetzt nicht Peter an meiner Seite gehabt hätte. Peter hat immer gesagt, wenn es schwierig wird, dann fange ich erst an. Das klingt jetzt wie so ein blöder Superspruch, aber das stimmt bei Peter.
Ja, das ist total lieb, dass du das sagst. Aber es ist halt, das selber fühlt man das aber nicht so. Also das ist bei mir wirklich eher, dass auch bei mir, ich bin ja in Wirklichkeit auch total unsicher und denke halt wirklich, ich kann immer gar nichts. Und das ist, das sagen ja lustigerweise auch die meisten Künstler dann irgendwann von sich. Man denkt ja immer, irgendwann kommt raus, dass ich eigentlich
ein Hochstapler bin.
Ja, ne? Dieses Gefühl, das habe ich auch ständig, aber es ist halt so, das merkt man dann auch in so einem komischen Jahr wie diesem. Musik hat mich schon immer gerettet. Also Musik ist eigentlich, also ich habe viele beste Freunde, weil mein Hund ist auch mein bester Freund, aber Musik ist eigentlich so mein bester Freund. Also das geht immer.
Wie habt ihr denn, also ich will nochmal zurück auf eure Beziehung. Ihr seid dann relativ chaotisch mit viel Drama, haben wir jetzt schon mitbekommen, dann tatsächlich zusammengekommen und habt dann beschlossen, ich ziehe zusammen nach Berlin.
Ja.
Und du machst Musik, du machst Schauspiel, war der Plan.
Ja.
Und Schauspiel ist aber, das hast du nicht weiter verfolgt?
Naja, ich will das gar nicht so ausweiten. Ich habe natürlich, ich war auf einer Schauspielschule. Ich muss dazu ausholen, ich habe mir das im Osten, ich komme aus Pößneck, aus so einer, also jetzt mal ganz zurückzugehen, aus so einem ganz schlimmen Nest. Das sind, und ich glaube, seitdem ich 9 bin, weiß ich, dass ich schwul bin. Ich war halt ABBA-Fan und Elizabeth Taylor-Fan mit 10. Ne? Also ja, das ist schon so ein bisschen schwierig dann. Ne? Und habe halt irgendwie immer die Katze auf dem heißen Blechdach nachgespielt und dachte, ich will Schauspieler werden, weil es die einzige Möglichkeit ist, im Osten irgendwie rauszukommen aus diesem ganzen aus dieser Kleinstadt. Und deswegen hatte ich mir gedacht, ich werde Schauspieler. Und alle in Pößneck kamen auch immer, ach, der ist so begabt, der Junge. Es kam dann auf der Schauspielschule, ich habe mich da auch irgendwie hingekriegt, irgendwie, dass ich da aufgenommen wurde. Es kam so Stück für Stück raus, dass ich einfach gar nicht so gut bin. Ne? Und dass ich, also ich habe auch dann ein bisschen gespielt, aber es war wirklich, ich habe mich gequält. Also ich habe, aber das war schwierig für mich, weil ich immer dachte, ich bin doch eigentlich Schauspieler. Ich habe ich habe mich so, ich hatte richtig, ich glaube, 5 oder 6 Jahre einen Komplex gehabt, dass ich ein Loser bin, weil ich es nicht geschafft habe, ein guter Schauspieler zu werden. Bis ich dann irgendwann mal mitbekommen habe, ich muss doch kein Schauspieler werden. Mein Gott, lass es sein. Also ich kann es einfach nicht.
Okay, aber Musik produzieren war bei dir gar nicht Thema bis zu dem Punkt.
Das war eher
konsumieren.
Naja, das war ganz komisch. Also ich bin total Autodidakt. Ich spiele auch kein Instrument.
Kannst du Noten lesen?
Nein, natürlich nicht. Wir sind beide eh ganz eigenartig, wenn wir Musik machen. Aber ich habe als Kind immer so Spiele für mich gemacht, dass ich immer meine Superband im Kopf hatte. Und das sind so Selbstgeschichten, die ich gemacht habe und dann immer kreiert habe, was sie für Style hat, die Sängerin, wie das Tracklisting aussieht, wie die Lieder sind. Ich habe die auch immer gesungen im Kopf und das habe ich stundenlang alleine gemacht. Und irgendwie passt es dann zu den, das war wie so eine Art Vorbildung zu dem, was ich dann später machen musste. Und mit Peter habe ich von Anfang an, haben wir Musik zusammen gemacht, aber ich dachte immer, das ist ja nur ein Hobby und das ist so ein bisschen nebenbei, das es braucht ein bisschen Zeit, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich das für mich angenommen habe, dass ich das wirklich kann. Wie wir alle, also ich bin total komplex gejagt gewesen. Die ganzen 90er, eigentlich so, ich bin so ein bisschen, ich kann gar nichts. Also ich kann kein Schauspiel, ich mache ein bisschen bei Peter mit. Meine Eltern haben immer gefragt, na, Ulf, was machst du denn? Von dir hört man gar nichts. Bei Rosenstolz machst du aber nichts mit, ne? Wovon lebst du denn überhaupt?
Aber war das nicht die Ursprungskonstellation Rosenstolz? Oder hat, also ihr zwei habt ihr nicht zusammen erstmal versucht, eine Band auf die Beine zu stellen vor Rosenstolz?
Ja, genau, aber noch in Braunschweig.
Da haben wir versucht, aber nicht wie Rosenstolz, sondern wir wollten eher so eine Mischung zwischen Pet Shop Boys und Erasure sein.
Nur ein Schwuler.
Nur ein Schwul.
Und, unser Hit war Sunday Every Day und You Bring Me Flowers Every Time or Every Day.
Genau, und dann hat jemanden auch so damals, wie sind diese Kameras, VHS-Kamera, so ein Video von uns gemacht.
Die haben die Haare weiß gehabt.
Ne? Die Haare gelb gefärbt. Also sollte weiß werden, sie wurde gelb. Und Das Ding ist, ich singe schon schlecht und Ulf auch nicht so toll. Und das hat einfach nicht gereicht. Das haben wir ganz schnell gemerkt, dass das nicht reicht. Deswegen, als wir dann in Berlin ankamen, haben wir uns ja auch gleich auf die Suche nach einer Sängerin gemacht. Und wir hatten natürlich wirklich Glück, weil sie war sofort da.
Du hast Anna wo kennen? Also die kam über eine Anzeige oder wie hast du Anna getroffen?
Das wäre auch süß.
Ja, wir suchen Sängerin.
Nee, Ulf hat über einen abgelegten Lover, kann man das sagen?
Ja.
Seinen damaligen Ex-Freund.
Ja, mein Lover.
Nein, und der wiederum hat einen Schauspielplatz in Amsterdam und dann war die Wohnung frei. Wir durften da wohnen, in so einer Einraumwohnung in Friedrichshain. Und er wusste ja, was Ulf macht. Er fragt mich, was machst du? Und ich habe gesagt, ich mache Musik, ich suche eine Sängerin. Und er hat gesagt, ich kenne eine, die wohnt hier um die Ecke und hier ist die Nummer. Also die Adresse. Nummer gab es nicht, Telefon und so. Und er hat gesagt, ich sag ihr mal Bescheid. So rum war es. Und dann klingelt sie bei uns, aber ich war gar nicht da.
Ich habe auch
also
gemacht,
Ulf zum ersten Mal Anna gesehen.
Ja, die war ganz verhuscht, aufgeregt. Und ja, ich dachte, okay. Hab gesagt, komm wieder. Das war's.
Wie muss man sie sich damals vorstellen? Alternatives Pflänzchen?
Na, oder? Ulf hat mir ja dann die Adresse gegeben. Ich bin dann zu ihr gegangen mit einer Flasche Katlenburger Schaumwein. Und meiner Kassette natürlich.
Du hast halt Stil.
Ich hatte kein Geld und wir haben das in Braunschweig immer getrunken. Wie war das? Genau, sie macht auf, lässt mich rein. Sie hatte einen Hasen, der wohnte in der Wohnung und sonst sie. Und ich glaube, sie hatte keinen Kassettenrekorder. Auf jeden Fall haben wir erstmal nur gelabert. Und da hat sie halt ja gesagt, sie will eigentlich nur Jazz machen. Und ich habe gesagt, Jazz kann ich gar nicht. Und da war unser Kompromiss, dass wir sagen, wir machen Musik ohne Schlagzeug.
Chanson.
Und dann habe ich gesagt, wollen wir jetzt nicht zu mir gehen? Und dann sind wir am selben Abend noch zu also Ulf und mir in die Wohnung gegangen. Und da stand auch schon, dass das Keyboard stand genau in dieser Wohnung, in der Küche, weil wir haben nicht gekocht, auf dem Herd drauf. Und dann haben wir das Lied Beste Stück aufgenommen. Genau.
Und da war es dann geschehen. Hat sie da in der Küche gleich für euch gesungen? Oder?
Ja, weil das Lied hatte ich schon geschrieben in Braunschweig und sie hat es einfach gesungen in der Küche.
Mhm. Und hat sich gleich auch zurechtgefunden, was wohin muss, wie du es dir gedacht hast, Tonhöhe.
Das Lustige ist, das kann jeder googeln, weil diese Aufnahme, die gibt's im Internet.
Oh, die packe ich in die Shownotes auf jeden Fall.
Das toll.
Das ist das beste wie so ein Stück. Küchenlied ist das. Also es klingt wirklich, hat auch einen Grund, warum das nie released wurde. Ne?
Ulf, du bist immer ein so bisschen zynisch.
Ist das ein bisschen schmutzig? Oder? Nee, das ist nicht schmutzig.
Bei bestem Stück denkt man doch.
Ja, aber das ist gar nicht so.
Ach so, nein, das ist wirklich eher.
Das war nur nicht besonders.
Das ist ein bisschen spießig und bieder. Ein bisschen
schwach.
Ja, es ist nicht gerade unser bestes Lied. Mhm. Aber es war halt unser erstes Lied. Mhm. Und das Video, was man im Internet findet, hat aber ein Fan gemacht. Das ist aus alten Aufnahmen von Anna und mir. Die waren aber 2-3 Jahre später. Aber die Aufnahme ist tatsächlich mit meinem Vierspurgerät an diesem ersten Abend passiert, ja.
Mhm. Wahnsinn. Und das... Dann habt ihr gleich beschlossen, okay, das passt gut, wir fangen jetzt zusammen an zu arbeiten.
Das ist immer so schön, weil, also das wurde man dann ja im Laufe der Jahre immer wieder gefragt, aber das denkt man ja gar nicht, wenn man jung ist und sich gerade kennenlernt, sondern man hat einfach, das war eigentlich wie eine Verabredung, dass man immer gesagt hat, nächsten Montag wieder, ne? Mhm. Und dann war ja, also für auch die Jüngeren, das war ja Ost-Berlin und das war Wahnsinn, diese wahnsinnige Arbeitslosigkeit fing gerade an. Anna hat damals einen richtig schönen Job gehabt, nämlich im Musikantiquariat. Und da habe ich sie auch oft besucht. Da saß sie da mittags schon rum. Und das hat sie halt geliebt. Das war, glaube ich, so eine Art Traumjob für sie. Mhm. Und aber leider wurde das dann auch, ich glaube, von der Treuhand aufgelöst. Und dann musste Anna Schuhe verkaufen bei Bata. Und ich habe bei Udo Walz Haare gewaschen. Und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Mhm. Und... ja, das war halt fast ein Jahr und das war wirklich, glaube ich, so die anstrengendste Zeit. Also für Anna war da auch ganz schlecht drauf. Das hat man gemerkt und es war ja keiner, der gesagt hat, ja, ihr seid gut oder so. Mhm. Wir hatten ja noch nicht mal einen Auftritt, sondern wir haben das nur so für uns gemacht. Und,
was aber trotzdem so ein bisschen der Unterschied, also es gab gar kein Feedback. Wir waren aber so eine schwule Clique, die das halt stimmt. Alle gemeinsam nach Berlin irgendwie gekommen sind. Das ist, also der Olaf, der Ex-Freund dann, den ich weggestoßen habe, der ist dann aber einen Monat später uns gefolgt. Und halt Michi, der das, also Michi und wir waren dann so eine Clique und wir haben uns total in Rosenstolz reingesteigert, weil wir alle so einen Pop-Traum hatten, haben wir irgendwie schon gleich nach einem halben Jahr irgendwie Fotos gemacht und haben Anna halt so stilisiert. Also Anna wusste gar nicht, wie ihr geschieht, aber wir haben ihr dann irgendwie diesen Namen Anna R. und
ihr habt die Kunstfigur kreiert.
Wir haben eine Kunstfigur kreiert und haben dann auch sogar schon ein Fanmagazin gemacht.
Aber ist das nicht lustig? Das ist ja genau das, was man zum Beispiel auch bei Lana Del Rey oder so sagt, ne? Dass die eigentlich eine Menge schwule Männer um sie herum hat, die so sie kreiert haben, also die den Look kreiert haben, die ne? Also die quasi die Figur so erfunden haben. Das war bei euch schon auch so, da hatte sie nicht Mitspracherecht.
Doch, sie hatte absolutes Mitspracherecht und sie hatte da eine Freundin, war Designerin, die hat die Klamotten designt, sie hatte dann ja auch diesen durchgedrehten Friseur.
Ja,
auf jeden Fall, nee, Anna hatte große Freude daran, aber natürlich ist es dann, weil im Endeffekt musste und wollte sie ja diese Klamotten anziehen und natürlich gab es darüber auch viel Diskussion.
Also und auch Tränen.
Also Ulf hat immer gleich geweint.
Oh, nein, das Ding ist, wir haben das so tierisch ernst genommen. Also das waren ja dann Auftritte vor 50 Leuten, aber das war für uns...
Ihr seid so aufgetreten, ne? Die ersten Mal.
Oh, das war das, ja, der erste
genau,
Auftritt.
Genau, das war unser erstes Konzert dann tatsächlich, also diese 8 Monate oder das knappe Jahr, wo Anna Schuhe verkauft hat und ich bei Udo gearbeitet habe.
91.
Und ich muss mal für Udo zum Beispiel sagen, kann ich diese Geschichte nicht erzählen, weil die ist so lustig und Udo ist ja gerade gestorben. Also wir hatten ja eingangs auch erzählt, Ulf und ich sind nach Berlin gezogen und...
Arm wie die Kirchenmäuse.
Wirklich. Genau, und dann war ich in der Apollo City Sauna und dann fragt mich ich frag den Typ dann, ich suche einen Job, hast du irgendwie eine Idee? Und er meinte, ja, geh mal zu Udo Walz, die suchen immer wieder Leute, die einfach die Haare waschen und Kaffee machen und den Kunden dann zum Platz bringen. Die suchen immer wieder Champonneure. Der erzählt mir das. Ganz genau, der erzählt mir das, Champonneure. Er erzählt mir das, aber ich habe das dann so halb vergessen und dann wurde es aber doch irgendwann alle mit dem Geld. Und dann gehe ich da rein in diesen Laden von Udo Walz. Der hatte einen riesen Flagship-Store damals am Kudamm.
Mhm. Ja.
Und Irene an der Kasse. Und ich gehe also dahin und sage, ich habe gehört, ihr sucht Champeure. Und daraufhin kriegt die so einen Lachkrampf, dass sie meinte, ich hol mal den Udo. Und dann kommt halt Udo Walz und der Rest gibt er mir halt den Job. Und ich muss sagen, er war wirklich ganz bezaubernd zu mir. Ja. Also wir sind überhaupt keine Freunde geworden oder so, aber er war einfach richtig nett zu mir, weil er hat das total respektiert, dass ich Musiker bin. Ich habe gesagt, ich möchte gerne nicht samstags arbeiten und ich kann auch nicht um 9 schon da sein, erst um 10 und so. Und das war, und man hat ja damals eine Menge Trinkgeld bekommen und dadurch konnten wir eigentlich über Wasser bleiben. Mhm. Ulf wurde hingegen in seinen Tagesjobs immer gleich rausgeschmissen.
Ich habe ja auch mal bei Udo gefragt, weil als Peter dann aufgehört hat, dachte ich, jetzt probiere ich es mal und Udo konnte nicht Nein sagen und hat dann gesagt, dann komm doch mal vorbei, ich habe einen Tag und dann hat er mir abends gesagt, du musst dann nicht wiederkommen, ne? Das war alles.
Hast du eine Idee, warum? Ja. Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht?
Wahrscheinlich gar nichts. Ne? Also ich stand nur rum, aber... Ja,
das ist, Udo war damals wirklich ein richtig strenger Chef. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber der war wirklich streng.
Ich habe Udo schon in Situationen erlebt, wo ich mir das sehr gut vorstellen kann, dass der ein strenger Chef
war. Das war immer, also der hatte seinen Laden total im Griff damals. Und es war nicht easy, das muss ich wirklich sagen. Und ich war aber in der Hierarchie, ich war natürlich der Allerunterste. Mhm. Und auch das war irgendwie im Nachhinein natürlich gut für mich. Also das war schon, habe ich schon einiges gelernt. Ja. Und ich durfte noch Inge Meisel mit Lockenweglern sehen.
War die denn nett zu dir?
Die Inge? Nein, dazu war ich wirklich
die
zu
unnötig.
Ja, ich weiß, aber die hatte wirklich bessere Haarwäsche als mich. Also so viel Karriere habe ich da nicht gemacht.
Ich durfte nicht damals, als ich die Ausbildung gemacht habe zum Maskenbildner, haben sie mir gesagt, also mein Chef Hasso hat gesagt, es gibt zwei Leute, bei denen ich Zuschlag verlange, das ist Katja Riemann und Inge Meisel. Da will ich mehr Geld. Den Inge Meisel Zuschlag gibt's. Ja, aber man soll ja nicht schlecht über die Toten sprechen, deswegen.
Nein.
Gut. Gut, dann habt ihr euch so über Wasser gehalten, an Natur verkauft, du hast Haare gewaschen und dann gab's das erste Konzert.
Mhm.
Walk me through it. Wie war das für euch?
Das war der 4. Oktober 1990.
Was? Ja, mal voll, ja. Ja, im Schwurz, das war so.
Nein, Galerie Bellevue war das erste. Da ist deine Mutter noch gekommen.
Aber das ist doch langweilig. Das war das erste Konzert, ja.
Wenn das langweilig war, will ich die spannendere.
Ja, ich finde auch. Das war ein Konzert, was war so okay. Das lustige Konzert kommt danach.
Das erzählst du, Schatz.
Okay.
Weil es lustig ist?
Mhm. Nein, also das. es gab damals so eine. So eine Show, die hieß Liedstrich. Da sind alle Drag Queens aus den 90ern aufgetreten. Melitta ist das Hauptprogramm gewesen mit Stimmen des Glücks, das war ihr Chor. Pepsi Boston und Chuchu Depecret hat das geleitet. Und wir durften Rosenstolz durften als Special Act auftreten. Und wir haben ganz viele Kassetten irgendwie hergestellt, also einen ganzen Kasten, weil wir die dann verkaufen wollten und haben Wunderkerzen mitgebracht. Meine Schwester ist mit ihren ganzen Freunden aus Jena gekommen und haben so eine Fankurve gemacht und Russenstolz durften zweimal auftreten in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte. In der ersten Hälfte ging der Applaus Stück für Stück runter, aber schon so, dass fast gemurrt wurde. Und in der zweiten Hälfte wurden Russenstolz angekündigt und da haben 400 Schwule gebuht.
Nein.
Das stimmt.
Ja, das stimmt.
Warum?
Und nein,
es war, also erstens, wir waren super schlecht.
Wart ihr wirklich schlecht? Oder?
Ja, wir waren schon schlecht. Lustigerweise waren aber schon Lieder dabei, es war schon Schlampenfieber dabei, es war schon Klaustrophobie dabei. ich gehe jetzt aus, sonst gehe ich ein, glaube ich, war dabei, Stolz der Rose. Ich weiß noch genau, wer hat nämlich 6 Lieder, Kosmos, habe ich gesungen und das letzte 6. Lied weiß ich nicht mehr.
Ich muss aber dazu
Sandy P. weiß
ja, das bestimmt. Das Ding ist, um zu erklären, wie schlecht wir waren, das waren halt so Ansagen, weil Anna ist nie eine Künstlerin der Moderation geworden. Die kann was anderes, aber das nicht. Aber sie hat halt die Moderation übernommen, weil Peter war so schüchtern hinter dem Keyboard. Oh, und wir haben mit ihr die Moderation, und sie hat dann immer mit einem R so gerollt. Und das war dann so eine Moderation wie, ich bringe ihr eine Rose auf die Bühne und sie, was für ein Zufall. Das nächste Lied heißt Stolz der Rose. Danke. Und die Leute alle, also es war wirklich.
Und das darf man ja, also das muss man dazu sagen, für die Kinder unter den Zuhörern. Du hast jetzt gesagt, das waren die Drag Queens der 90er, das waren ja Tunden. Also es, ne, es war ein sehr unglamouröser Haufen, bewusst unglamouröser Haufen. Und dann kommt sowas leicht Affektiertes, hat da wahrscheinlich einfach nicht reingepasst.
Ne? Das war ja eher so. Genau, es war halt so, dass das war ja überhaupt nicht Annas Schuld, das war ja die Schuld von Ulf, mir und Olaf und Michi. Wir haben Anna gesagt, dass sie das so machen soll.
Ja, und die hat das gelernt von uns.
Genau, und wir waren halt einfach, wir dachten, das macht man halt so, ne? Mhm. Und insofern, das war natürlich wirklich ein richtig hartes Lernen. Und trotzdem war es ja dann so, dass Chouchou de Briquette wurde ja dann unsere Managerin.
Was?
Ja.
Aber ganz kurz, Peter, ich weiß, das erste Lied, mit dem Rosenstolz auftraten da, das war Diva, hieß das. Also wir haben so ein Lied über Sunset Boulevard und das fängt an, ich bin ein Star, ich war ein Star, ich werde immer ein Star sein. Und das war die Ankündigung von Anna, als sie auf die Bühne kam.
Oh, shit. Gloria Swanson in...
Genau. Yeah. Und das Lied wurde leider auch nie veröffentlicht. Das findet man aber auch im Netz, für die es interessiert. Wir
machen noch eine Notiz für die Show, ne?
Ja, aber das ist so schön, weil man hat ja, wenn man irgendwo ein Debüt feiert, eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder man macht es sensationell gut, dann vergessen einen die Leute nicht, oder macht es so schlecht, dass einen die Leute auch nicht vergessen. Und das ist uns passiert. Und das Tolle
das
war...
Das ist uns gelungen.
Aber ja, sowas
das war natürlich, konnte man dann vor Scham, wir haben uns so geschämt danach, ich konnte gar nicht einschlafen.
Nee, wir haben die ganze Nacht gequatscht, ne?
Genau, ich bin wie so eine Woche, als hätte mir einen übergezogen, durch Berlin gegangen. Aber das Tolle war, dass wir dann all die also Pepsi, Milita und natürlich Chouchou am meisten. Wir haben die dann alle so kennengelernt und das war für mich als Provinzei so aufregend, da reinzukommen. Und dann hatten wir Festival zusammen in Göttingen, im Waldschlösschen waren wir. Wir waren Vorprogramm für Tim Fischer und die anderen waren auch alle. Und wir hatten so viel Spaß. Also das war schon alleine eine tolle Zeit.
Ja,
also viel aufregender als dann... was weiß ich, 2002 oder so.
Ja, das ist so lustig. Also diese Zeit ist ganz intensiv, diese Anfangszeit, und das andere blurrt so ein bisschen. Aber weil es halt eben auch so eine traurige Zeit war. Also es war halt eben, man hatte irgendwie, man wusste, jetzt ist Melita im Krankenhaus und überlebt sie es. Und dann gab es immer die Gerüchte und dann hat man sie doch wieder gesehen. Und das war
ganz toll. Kennst du von Melita Kassel?
Nee.
Ab nach Kassel?
Ab
kennst du nicht? Nee. Der hat sie von Michael Jackson und Diana Ross.
I Want Muscles
gesungen, hatte seine Version hieß Ab nach Kassel. Und ich weiß gar nicht, ob es davon einen Tonträger gibt, aber doch, bestimmt.
Gibt's.
Und wir sind in Hamburg aufgetreten, zusammen in der Schmidt-Mitternachts-Show. Ja. Das war immer dann so für Nachwuchskünstler oder ein bisschen dirty, durftest du ab 12 Uhr nachts da auftreten in der Mitternachts-Show. Und dann Melita, ich erzähle das einfach, um zu zeigen, was für eine starke Person sie war. Sie war wirklich so, es gab ja damals wahrscheinlich nur AZT und keine anderen Mittel und das muss hardcore für den Körper gewesen sein. Sie war schon so fertig und damals war HIV/AIDS einfach ein Todesurteil. Ja.
Ne? Und ein totales dirty Stigma.
Ja. Ja. Und sie musste also in 5 Minuten auf die Bühne und hat sich davor ausgekotzt und wirklich, das war so. Und dann war auf der Bühne und als Melita und das war so toll. Das war so toll. Und dann das hat mir so imponiert, das waren damals diese Jahre. Es war, wie Ulf schon sagt, es war wirklich traurig, weil so viele starben wie die Fliegen. Und gleichzeitig haben wir da diese die Jungen, die da ankamen. Und, und natürlich im Nachhinein verstehe ich auch, warum die im Schwutz gebuht haben. Ja, das war.
Jetzt verstehe ich es auch total.
Dazu kam natürlich noch, dass Anna und ich, wir waren einfach anders. Ja, Anna war eine junge Frau und wir waren halt, wie ich eingangs sagte, wir waren wirklich schlecht und haben da gar nicht hingepasst. Mhm. Und dann, aber später hat das, glaube ich, ganz toll harmoniert.
Ja. Ich habe die ganze letzte Folge, ich spreche ja sehr offen auch über meine eigene HIV-Infektion. Ich habe die letzte Folge, die ich gemacht habe, war die erste ohne Gast, weil ich tatsächlich nach dem Welt-AIDS-Tag das als Anlass genommen habe, nur über meine Infektion zu sprechen und habe das auch ganz bewusst benutzt, um auch nochmal an Leute zu erinnern, die wir verloren haben, um das der Generation heute nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie krass das tatsächlich war. Ja. Ich habe das am Beispiel von Napoleon Seifert festgemacht, der mich mit in seine Küche genommen hat, als er verkündet hat, dass er seine Medikamente absetzt, um sich das Leben zu nehmen. Und die ganze Küche eben beschrieben war mit Unterschriften von Leuten, die tot waren, die auf irgendwelchen Partys mal da waren und da das quasi als Gästebuch benutzt hatten. Und diese Dimension macht man sich ja nicht klar, wenn man das damals nicht erlebt hat. Ihr habt das wahrscheinlich, also die schlimmste Zeit wart ihr noch nicht in Berlin und noch nicht alt genug auch?
Naja, doch, ich bin ja Jahrgang 67 und ich habe, also Ulf ist natürlich brandjung.
Nee, aber trotzdem, naja, gut, 1990.
Achso, nee, ich wollte sagen, ich habe ja, bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich ja Sozialpädagogik studiert. Ich habe mein 6-monatiges Praktikum bei der AIDS-Hilfe gemacht in Braunschweig und war da sozusagen der Praktikant. Und ich habe das halt, glücklicherweise kann man natürlich sagen, war in Braunschweig ja gar nicht so viel los, also es gab nicht so viel Positive, und aber ich habe mich mit Wolfgang halt dann angefreundet. Und
wer ist Wolfgang?
Wolfgang war der HIV-offen-positiv, schon damals HIV-offen-positiv. Wir reden gerade von, das muss ja dann 88 gewesen
sein. 88, ich habe ihn noch kennengelernt.
Genau, und der hatte einen Lada, also als Auto, und mit Wolfgang, wir wurden wirklich Freunde. Und als die Mauer fiel, hat er zum Beispiel Olaf und mich mitgenommen und wir sind nach Magdeburg gefahren und ich habe die erste Salatbeilage meines Lebens gegessen. Und der hatte wirklich einen Ostknall. Und der hat uns auch zum ersten Mal in die Apollo-City-Sauna gefahren.
Stimmt, ja, von Braunschweig über Nacht irgendwie. Genau. Und dann hat er gesagt, ihr habt jetzt Spaß, ich auch, und morgen früh treffen wir uns wieder.
Und er hat immer gesagt, willst du Tee oder AZT? Und also der hatte schon einen großen Humor damit, obwohl er ja wusste, dass, naja. Und insofern ist das schon in mein Bewusstsein reingegangen. Und natürlich hat es auch, also ohne jetzt zu sehr in die Details gehen zu wollen, aber natürlich hat es auch den eigenen Umgang mit Sexualität und so total versaut. Das war nie... Man war nie entspannt.
Und man hat sich immer schuldig gefühlt. Und, und es, ich fand halt, die Zeit war, was irgendwie toll ist an den Anfang 90ern, dass die Schwulenszene trotzdem, das klingt komisch, aber die hat schon sehr zusammengehalten. Es war nicht Hipster. Es war irgendwie ein bisschen alternativer und es war wirklich bewegt. Es war bewegt.
Ja. Ja, das war immer so ein bisschen der Tanz auf dem Vulkan auch. Ja, also man wusste ja, für viele von uns ist es bald vorbei und für alle von uns kann es bald vorbei sein, weil irgendwie, es passiert ja dann doch immer wieder, obwohl man sich versucht hat zu schützen. Ja, und es hatte so eine jetzt erst recht Trotzhaltung.
Und wir waren halt, Schwule waren halt Dirty Kids, ne? Also es war nicht so die Desperate Housewives, netten Schwulen, also dieses Profil gab es gar nicht. Ne? Das war wirklich, das war halt irgendwie immer, na, die können ja AIDS kriegen. Pass mal auf. Also das hatte schon, das war schon so ein bisschen so dabei, aber trotzdem, das Berlin, ich muss einfach, vielleicht heroisiere ich es ein bisschen, aber es war wunderschön. Also das Schwutz war toll, also das war alles so, ja, es war schon ziemlich politisch damals.
Absolut.
Und ja, richtig das, politisch.
Das ist so, na gut, wenn Alte über alte Zeiten reden und immer sagen, früher war alles besser.
Nein, um Gottes Willen. Nein.
Aber es ist
Madonna halt, war früher besser.
Ja. Das steht fest. Ja. Aber sonst ist jetzt ja auch vieles gut. Aber ja, ich vermisse auch sehr dieses Politische. Das war einfach ganz toll. Mhm. Und es gab so viele Mitternacht, also das hieß, ich weiß nicht mehr, wie das im Schwutz hieß, wo Ades Habe Fischstäbchen
gemacht hat. Ja, das waren so Anarchieaufführungen. Das war wirklich Punk.
Das war Punk. Das hatte Punk. Ja, ich weiß schon noch.
Das war, da passierte was. Und aber auch diese Liedstrich-Shows, also im Nachhinein.
Die waren toll.
Die waren so unprofessionell. Das war alles so, es gab
ja auch... Die Gong-Show, erinnert ihr euch an die Gong-Show?
Ja, natürlich. Und es war aber, es gab kein Sponsoring, es gab gar nichts. Es war einfach unter ferner Liefen. Das hatte noch, leider habe ich ja nicht die 80er in Berlin miterleben können, aber es hatte noch diese Ausläufer. Ja. Und das war dann irgendwie, ich glaube, so 95, 96 war es vorbei. Das war da wirklich so, das ging bis dahin.
Also mein erstes Mal Berlin war 94 und ich habe einen Sommer hier verbracht und habe in der Waldemarstraße gewohnt, also unweit vom Görlitzer Bahnhof. Und das war schon noch sehr geil. Also das war, ich kann es vorher nicht, ich hatte keinen Vergleich, aber das war, ich erinnere, dass ich da über die O-Straße gelaufen bin und mittags irgendwie in Drag oder mit Make-up im Gesicht, mich hat kein Schwein komisch angeguckt. Ja. Es war so normal. Geil. So, hey, hi.
In O-Straße?
Ja.
Ich liebte die O-Straße.
Same.
Oh, I loved it. Das war unsere Szene irgendwie.
Same.
So. Ja. Ja, das war
wir,
so.
Wir haben ja, wie gesagt, im Friedrichshain gewohnt und es war noch gar nicht diese Brücke fertig.
Mit wir sind gelaufen immer, ne?
Wir sind nachts zurückgelaufen von der Ober.
Oder vom Roses oder was weiß
ich. Ja,
genau. So, ach, das war, ja.
Aber Ober, kennst du auch Ober?
Klar, ich war noch in der Ober und hab, also die hat ja kurz dann, ich glaube 2 Jahre später hat sie dicht gemacht. Mhm. Aber ja, und das ist also allein, dass ich da drin saß, wo dann Golden saß und irgendwie 2 Tische weiter und so. Das war so nicht an einem Abend, aber.
Wir hatten wirklich keine Knete damals und dann hatten wir so einen aber Kellner.
Viel Baileys.
Genau, und hatten einen ganz tollen Kellner, der hat uns immer Baileys gegeben.
Jürgen, oder? Ja, Jürgen, der war scharf auf dich, deswegen.
Ulf, ist doch egal, aber auf jeden Fall hatten wir immer Baileys.
Das kann man doch sagen.
Das kann man doch sagen.
Ja, vielleicht war ich ja auch scharf auf ihn.
Ich und hoffe. Den Baileys.
Was schon immer berechnet. The
girls gotta eat.
Nein.
Quatsch.
Nur bei Baileys.
Bei Baileys, genau. Ja, ja.
Wann hast du das letzte Mal Baileys getrunken?
Oh, ich würde mal wieder gerne, ohne Mist.
Ich auch.
Ja.
Müssen wir mal machen.
Ich hole gleich eine Flasche. Okay, das ist ja jetzt alles noch pre-Success. Und wir müssen das jetzt auch nicht chronologisch alles en Detail nacherzählen. Aber das klingt so nach viel Kummer, viel Leid, viel Entbehrung, aber auch viel Brennen. Ne? Ihr habt ja echt gebrannt für euer Projekt, für euren Plan. Ja. Was waren denn dann die ersten Momente, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt fängt es an zu funktionieren, jetzt passiert hier irgendwas, jetzt lohnt sich's?
Das ist auch so lustig, weil das immer, das wurden Anna und ich ja dann früher, so ab 97 oder so, wurden wir sowas halt ständig gefragt. Hm.
Ich merke schon, ich stelle Fragen, die ich schon 100 Mal gehört habe.
Nein, aber trotzdem, ich gebe ja kaum noch Interviews zu dem Thema. Ja. Insofern eigentlich auch interessant, auch wenn man jetzt darauf zurückblickt. Aber wir haben das nie gemerkt. Echt? Also das, weil wir immer dachten, wenn wir dann, was weiß ich, wir durften ja dann, vielleicht weißt du es noch, aber wir hatten so einen Rhythmus, wir sind alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen dann in der Galerie Bellevue aufgetreten und dann 2 oder 4 Wochen später immer am Schwutz. Das war immer der Wechsel für Berlin. Und für uns ging es ständig bergauf, weil halt es kamen immer irgendwie 5 oder 6 Leute mehr
als das
Mal
Peter.
Zuvor. Und dann
80 Leute einmal.
Nee, und dann hatten wir 1,5 Jahre, wie war das? Wir haben eine Riesenparty gemacht, 1,5 Jahre Rosenstolz und es war irgendein komischer Geburtstag von mir.
Und da kam.
Wahrscheinlich 25 oder
in der Galerie
mache ich mich
Bellevue,
gerade
ne?
jünger. Galerie Bellevue auf jeden Fall und da kamen über 100 Leute.
Und ich glaube, das war sensationell. Ja. Das Ding war, wir haben gebrannt und waren total ehrgeizig. Aber das war für uns immer, wir haben gar nicht drüber nachgedacht, jetzt richtig erfolgreich zu werden. Mhm. Das war für uns der nächste Step, wir im BKA.
Mhm. Genau, wir wollten unbedingt
das war
Hauptprogramm BKA.
Ja, das war für uns und das... Da wurde schon die erste Platte produziert, also da kam die erste Platte raus, die auch gar nichts verkauft hat am Anfang. Und da waren dann irgendwie 120 Vorbestellungen an dem Abend, stimmt das?
Jetzt überspringst du aber wirklich genau, weil
naja, wir müssen ein bisschen
schneller. Ja, ich weiß, aber also Jürgen vom BKA hat immer gesagt, nein, ihr seid noch nicht so weit und ihr könnt den Termin 23 Uhr haben. Und das war, glaube ich, donnerstags 23 Uhr. Und dann hatten wir irgendwann, Suse saß da an der Kasse und dann kam sie irgendwann und hat gesagt, ihr habt 120 Vorbestellungen.
Wow.
Und das war wirklich ganz viel damals. Mhm. Und wir sind ausgeflippt vor Freude. Und dann durften wir halt im normalen Programm spielen. Das war damals so, ist wahrscheinlich heute noch so, du darfst dann so 5 Tage spielen. Oder
Ja, und dann gab es halt Platten, also das unermüdlich. Rosenstolz haben halt jedes Jahr eine Platte rausgebracht. Die sind alle nicht in die Charts gekommen.
Really?
Die ersten 3 nicht. Okay. Also es ist wirklich beim Indie und dann Die ersten beiden waren, nee, die ersten drei waren beim Indie und das, die vierte war dann schon bei der Polydor. Mhm. Die ist auch nicht in die Charts gekommen, weil du fragst, wann wir, was so richtig Gefühle, wo man merkte, oh Gott, ist es was passiert. Ich weiß, als wir das erste Mal waren wir in den Charts 1997 mit dem Album Die Schlampen sind müde. Mhm. Und das war damals, das wusste man nicht. Man hat die Nachricht von der Plattenfirma bekommen, ihr seid von 0 auf 32 und wir mussten anhalten. Also wir sind nicht gefahren, unsere Managerin natürlich. Wir haben beide keinen, hast du ja schon gesagt, keinen Führerschein. Und wir haben geschrien. Und den Moment, an den erinnere ich mich. Ich erinnere mich an das Glücksgefühl. Ich sagte, das kann ich, wir sind in den Charts. Das war wirklich, und ich habe mich danach nie wieder so gefreut. Also es war wirklich so, alles andere, ja, da hat man dann irgendwie gedacht, naja, es geht ja wieder vorbei und so, aber das fand ich richtig, richtig magisch.
Man sieht gerade, wie wir uns angucken.
Stimmt aber.
Ja, das war wirklich lustig, weil Leonie wirklich fast einen Unfall gebaut hat, weil wir so geschrien haben.
Wir haben geschrien!
Und es war auch damals viel, viel, ich meine, es ist immer noch schwierig, in die Charts zu kommen, aber heutzutage sind die Charts dann tatsächlich doch viel ehrlicher und weniger manipuliert.
Wirklich?
Und naja, heutzutage ist das ja, geht das ja mit Streaming und, ja, und was weiß ich. Gut, nicht. Das, ja.
Aber mit Ehrlichkeit würde ich jetzt mal...
Naja, da, nein... Es ging schon nach Umsatz, aber damals gab es noch die Tipper und da ging auch viel über Prognosen und was weiß ich nicht. Und du hattest es als Newcomer
ganz schwer.
Wirklich ganz, ganz schwer. Und Rosenstolz galt ja als Band, die es nie packen wird, weil unsere ersten drei Alben nicht reinkamen.
Ja.
Und das vierte dann auch nicht, selbst bei Polydor nicht. Also war es schon fast wie so ein Weltwunder, dass das fünfte dann in die Charts ging.
Ja. Gerade dann noch mit dem Titel, wir sind müde, wir haben eigentlich keinen Bock mehr.
Genau, Tischlampen sind müde. Nein, die Schlampen sind müde. Und dann kam halt, auf einmal kriegten wir ein Fax. Wir waren in Sitges und das Fax war dann auch von der Polydor, die gesagt hat, die ZDF-Hitparade will euch haben.
War das dann noch der Hack?
Und wir das war schon Uwe Hübner. Und für Anna und mich war immer klar, wir gehen nicht in die Hitparade, das ist ja die letzte Spießer-Veranstaltung. Und dann haben sie gesagt, doch, die wollen euch haben. Was mit unserer Single? Und weil die erste Single aus dem Album hieß, ich stelle mich an die nächste Wand, in Klammern Monotonie. Und die B-Seite war, die Schlampen sind müde. Und die haben gesagt, die wollen euch mit, die Schlampen sind müde. Und da habe ich gesagt, was? Na, dann gehen wir natürlich in die Hitparade mit dem Song Die Schlampen sind müde, in die ZDF-Hitparade. Und dann ist, das ist jetzt schon wichtig, das möchte ich auch gerne erzählen, weil das ist so ein, wo ich denke, wir müssen als Gesellschaft halt aufpassen, dass wir nicht rückschrittig werden. Anna und ich kommen also an, auf diesem Gelände der ZDF-Hitparade und haben unsere Klamotten, und haben unsere Sachen so in Taschen. Und dann wurde uns jetzt erst gesagt, ja, geht mal da hinten zur Garderobe, da werden die Kostüme mit euch besprochen. Und wir so, was? Wir brauchen keine Besprechung, wir haben unsere Kostüme selber mit. Und das war halt auch gerade, weil ich mit Michelle darüber geredet habe, also der Sängerin Michelle. Es wurde damals halt wirklich den Frauen und auch den Männern, aber mehr noch den Frauen, wirklich erzählt, was sie anzuziehen haben.
Im Fernsehen.
Und das war natürlich gar nicht möglich mit uns. Wir haben gesagt, nein, wir zeigen euch unsere Klamotten jetzt nicht vorab. Das machen wir einfach nicht. Und so, dann war das da auch ein kleiner, in Anführungsstrichen, Skandal. Aber wir haben ja den, ich weiß nicht, was hat für einen Platz gemacht, dritten. Wir haben dritten Platz gemacht.
Ja.
Die durften und mussten uns also wieder einladen. Und dann hat sich das auch entspannt. Im Nachhinein muss ich sagen, war das ein... Also heutzutage würde man träumen von so einem friedlichen Miteinander und arbeiten wie damals. Aber das mit den Klamotten, das war natürlich unfassbar. Das, aber auch die Garderobenfrauen, die haben uns dann geliebt, weil
die Rebellen.
Ja, wir haben dann und die durften dann immer mein Hemd bügeln, weil ich hatte ja noch nicht mal ein Bügeleisen. Aber
Das war irgendwie niedlich.
Ja,
also, das kann man nicht anders sagen. Die ZDF-Parade war niedlich. Und man sah, da saßen ja dann die ganzen Künstler. Es war ja alles noch so naiv ohne Handy und haben dann auf, bei der TED, also wenn dann irgendwie so die TED-Vergabe und dann saß dann Rex Gildo und Nicole und Marianne Rosenberg und haben geguckt alle zusammen, wer gewinnt. Also es ist schon irre irgendwie, es ist so klein. TED
war dann, haben die Publikum getippt oder hat
das Publikum angerufen?
TED war, dass die Leute
TED war, von zu ja, Hause angerufen. Eigentlich so mit Anrufen und dann, wenn dann das verkündet wurde, dann ging natürlich irgendwie, haben dann alle gelächelt und geklatscht für den anderen. Aber irgendwie, es waren ja auch immer dieselben und wir waren halt so ein bisschen die Außenseiter. Ne? Das waren so die komischen. Ich muss sagen, ich fand das ja erstmal ganz, ich dachte, fuck, jetzt piep wahrscheinlich, aber jetzt kommen wir in so ein komisches Wasser, weil wir haben uns natürlich gar nicht im Schlager gesehen. Ne? Das ist so ein bisschen, wir haben eigentlich gar keine Kategorie für uns gehabt, im größten Falle vielleicht Pop, aber und ich hatte so ein bisschen Angst, dass wir jetzt in irgendwas reinrutschen, aber wir haben es irgendwie immer wieder geschafft, dann doch irgendwie so gegen zu kretschen.
Ne? Ich hatte damals diese Angst verpönt. Ne? Das ist ja anders als heute, wo man irgendwie mit Leuten, mit denen ihr natürlich auch viel gearbeitet habt, mit Helene und Michelle, dass das ein anderes, dass das so entstaubt ist, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt moderner und das ist nicht mehr ganz so plump und so. Damals war das noch richtig schlimm, Schlager eigentlich.
Ja, schon, aber ich hatte diese Angst nicht. Wirklich durch diesen Schritt, dass wir die Schlampen sind müde da machen durften, war das für mich so. Und da habe ich ja gemerkt, nee, ehrlich gesagt macht mir das ja Spaß. Und wenn ich mich da dem Publikum stelle mit anderer Musik und die das auch noch annehmen, ist das doch total toll. Man kann doch nicht immer nur meckern und nicht mitmachen.
Finde ich auch. Deswegen fand ich es auch super, dass du mit Marcella beim Fernsehgarten warst. Der Fernsehgarten ist ja auch wieder so ein Inbegriff von eigentlich spießbürgerlichem Fernsehen. Ja. Man denkt, um Gottes Willen, was soll das da? Aber gerade dann mit Marcella dahin zu gehen, mit einer Drag Queen beim Fernsehgarten das zu rocken, ist, finde ich mega.
Und weißt du, da muss ich mal zum Beispiel sagen, dass das hat unsere Franzi, unsere Fernsehpromoterin, durchgeboxt. Und ich habe gesagt, wenn du das schaffst, Marcella in den Fernsehgarten zu kriegen. Ja. Und dann, es war, ganz ehrlich, das war noch das kleinste aller Probleme und auch alle da. Die waren so nett und die fanden Hella so toll, dass sie dann gesagt haben, spontan, nee, das wird jetzt die wichtigste Nummer, also die letzte Nummer da im Fernsehgarten.
Wie geil.
Und das ist nämlich, man ist dann oft überrascht, so wie mit Dieter Thomas Heck. Natürlich war er nach außen für mich als Jugendlicher der CDU-Mann schlechthin. Hinter den Kulissen, muss ich aber sagen, der war so ein herzensguter Typ. Und dem war wirklich, ich meine, über jeden von uns werden schlimme Geschichten erzählt. Und von Ulf sowieso. und auch von mir. Nein, aber...
Weil ich so viele Ex-Männer habe.
Nein, aber der hat zum Beispiel, der hat wirklich immer den Schlager gefördert. Und der hat dann auch immer Anna und mich eingeladen in diese Sendung. Musik für, wie hieß das? Musik für Millionen und
ja.
Welt...
ich weiß ja nicht.
Superhits des Jahres oder sowas.
Nee, die goldene Stimmgabel, Peter.
Ach ja, genau, und die goldene Stimmgabel.
Und da gab es dann immer für...
Siebenmal
waren wir da. Weil für Rost, manchmal konnten wir, haben wir gesagt, jetzt, diesmal gehen wir nicht hin, weil das wird echt zu viel. Er hat immer neue Kategorien irgendwie. Avantgarde-Duo des Jahres oder irgendwie so ganz komische Sachen. Und,
sie mit Brust, er ohne.
Wirklich, das war Wahnsinn.
Und das war auch so ein liebes Team. Deswegen manchmal hat man einfach viel zu viel Vorurteile. Und
wir müssen aufpassen. Das ist ja eh so ein deutsches Phänomen, was es in Spanien zum Beispiel gar nicht gibt. Dieses Schubladen zwischen, sie wissen ja auch mal gar nicht, wenn wir sagen Schlager, da sagen die so Pop. Also es ist vielleicht ein bisschen billiger Pop, aber ist doch okay. Also und wir machen das, wir nehmen das so wahnsinnig ernst. Das darf man nicht machen und das nicht. Und ach, man kann doch jetzt nicht
aber Michelle da muss ich sagen, hören. Man kann, ich glaube, dass die Schlimmsten sind da Leute wie wir.
Unsere Generation
ist das schlimm. Die Jungen, die erlebe ich da nicht so, die haben das nicht so. Und
das stimmt.
Das ist doch...
Ja, ich war ja auch mal so. Also ich hatte wirklich...
Das wollte ich hören.
Nein, aber ich muss zugeben, ich hab wirklich einen Lernprozess, weil ich habe mich, für mich war das immer ganz wichtig, dass man sich abgrenzt und jetzt denke ich, mein Gott, es gibt wirklich Wichtigeres.
Ja.
Also es gibt so, das ist alles so unwichtig, welche Sparte man ist und ob das cool, vor allem cool oder uncool, das ist jedes Jahr anders. Also das ist.
Wie hat es denn eure Beziehung getan? Das muss ja ganz schön rauf und runter gegangen sein und dann sehr schnelllebig, sehr wenig Zeit, sehr viel arbeiten. Ging das oder schlägt man sich da schnell den Kopf ein?
Also Ulf und meine Beziehung, ich glaube, wir können beide sagen, wir haben es geliebt. Wir hatten so eine tolle Beziehung.
Also ich muss sagen, eigentlich war es genau unser Traum. Also wir haben schon wirklich verdammtes Glück, weil wir eigentlich... als wir uns getroffen hatten, 1990 auf dieser Party von meiner Ex-Freundin, haben wir die ganze Nacht geredet und wir haben ja sogar darüber geredet, wir würden irgendwann mal, das stimmt, das ist kein Witz, dass wir mal ein Musical machen wollen, also nicht zusammen, aber irgendwie das so komischen Sachen und wir haben wirklich unseren Traum gelebt mit all dem Drama. Das war anstrengend, aber es war vor allem wunderbar.
Und ich glaube, dass es dann das Schöne eigentlich war, ich verkürze das jetzt auch mal, dass es gab diesen Moment, Rosenstolz hatten die Single Blaue Flecken rausgebracht, der Videodreh war schon eine Katastrophe.
2007.
Und ich habe mal ein Video für euch gemacht, weißt du das eigentlich?
Ja.
Ja? Mhm. Sternraketen, Stefan assistiert. 100 Jahre her.
Ach echt?
Das ist ein geiles Video,
dass du da assistiert hast.
Ja. Aber das ist schön geworden. Das, ne?
Warst du auch noch nachts um drei damit auf dem Feld?
Ja, dann kam ja Melanie schön.
Wo ich den Tanz nicht mehr konnte und Anne auch nicht.
Mit diesen komischen Außerirdischen.
Und Jörn dann gesagt hat, dann improvisiert halt.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur,
und Mats hat die Klamotten gemacht, genau. Ne?
Mats hatte, das war vor Rick Owens Mats, da hat er so komisches zerrissenes Zeug und auch die Haare waren so wild.
Das hat aber noch 10 Jahre getragen. Der schönste
Mann, den ich je gesehen habe. Und dann hat sie angefangen zu reden und dann war mir klar, okay, schade. Aber das weiß ich nicht. Genau, wir haben da nachts gestanden und es ist ja, ich habe das ja gehasst, Videos zu machen früher, weil du musstest ja bei der Doro und so, du hast ja teilweise 26, 28 Stunden am Stück für 150 Mark damals da in der Kälte gesessen und Chili con Carne gefressen, weil es das Einzige war, dass es gab. Es war widerlich und furchtbar.
Und dann wirst du nur angeschrien, ne?
Natürlich, also nur angeschrien. Ja. Und dann musste ich mit so Leuten arbeiten wie Scooter, die dann irgendwie einfach mal 2 Stunden vom Set verschwinden, weil sie irgendwie so Besseres zu tun haben. Mhm. Und das ganze Team sitzt da und wartet. Und das war natürlich die Horrorvorstellung. Und dann hast du die Musik 5 Tage lang im Kopf, weil du das Ganze, die ganzen Tag nur dieses eine Lied hörst. Und das war bei euch halt so geil, weil ich mochte die Musik und ich mochte euch. Ich war so, I'm in gay heaven.
Ich gehe hier nicht mehr weg.
Mhm. Das war ganz toll.
Das ist ja schön, dass du das so sagst. Das ist wirklich, weil es ist lustig. Also Sternraketen und Blaue Flecken war derselbe Regisseur. Das war auch Jörn. Und was war bei uns allen? Die Luft raus. Also Jörn hatte keine gute Idee. Ich glaube, er würde dem zustimmen. Wir haben die Konzepte immer zusammen gemacht. Uns fiel nichts Richtiges ein. Wir fanden Blaue Flecken. Es ist wie ein Wunder, dass das noch so ein Erfolg wurde. Aber wir haben es auch von der Produktion das Lied nicht hingekriegt. Fanden es so ein bisschen schlapp. Und dann der Videodreh war eine
Katastrophe.
Es war wirklich eine Katastrophe. Und dann sollte ich in diesen Einkaufswagen im Supermarkt da und das hat auch schon jeder gemacht. Und es hat einfach...
ich weiß auch genau, das war... So. Es gibt ja immer so diese Sachen wie mit diesen Nummer 32 in Charts, wo wir so geschrien haben. Und das war aber auch so ein richtiges Aha-Erlebnis der Abend. Also es war irgendwie 4 Uhr morgens und wir sind nach Hause gelaufen.
Genau, ja. Dann musste ich irgendwie packen, weil ich schon wieder irgendwo hin musste, zu irgendeiner, weiß ich nicht, Tournee, Fernsehsendung, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
Und das war so ganz spooky. Und wir haben gesagt, wir müssen eigentlich aufhören.
Genau.
Wir haben gesagt, ab jetzt wird es schlechter. Wir haben den Peak erreicht und wir wollten ja eigentlich immer
einen guten Abgang.
Also wir finden halt, dass es so viele, also ABBA haben das ganz gut. Die waren auch an so einem Punkt, wo man merkte, ab jetzt geht's abwärts und dann gab's die auf einmal nicht mehr und haben so getan, als wenn sie eine Pause machen. Und wir haben auch gemerkt, ab jetzt ist es vorbei, die Magie verfliegt gerade. Ne?
Ja, und das war was für ein Monat ungefähr war das?
Das war
auf jeden Fall schon kalt.
Ja, es war November, Dezember oder Januar, Februar.
Während das Video davor übrigens, gibt mir Sonne, das war noch richtig toll. Es ist wie so magisch, dass jetzt irgendwas dazwischen genau passiert. Ich weiß nicht. Und das
2008 war das, stimmt.
Und dann, wir mussten aber, oder durften und wollten auch wieder auf Tournee gehen. Und das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Dann habe ich mich aber unglücklich verliebt. Und irgendwie war das... Es hat mir ich hatte diese Energie nicht mehr, wo ich jetzt, Wahnsinn, was man eigentlich dann, das schafft man nur so ein Pensum, wenn man das wirklich will, wenn man dafür sowas von brennt und will. Und das war immer mein Traum und auf einmal war es das nicht mehr. Und dann schämt man sich und denkt, was ist
los? Ja, man hat die ganze Verantwortung für die Leute, ne?
Und dann merkst du natürlich, du hast ja hier ein Monster geschaffen. Also so viele Arbeitsplätze, wir hatten das Merchandise selber, wir hatten
eine riesen, Fabrikhalle halt, ganz viele Leute, die dafür gearbeitet haben und Und dann war halt das Schlimmste, war aber Peter, dass zwischen Peter und, also das zwischen uns, es stimmte halt auch nicht mehr. Das war eigentlich, glaube ich, so eine Sache, das zuzugeben war das Allerschmerzvollste. Also das war so richtig, das hat auch Jahre gedauert, also bestimmt 2 Jahre oder 1,5 Jahre. Aber das kam halt alles parallel. Das war so ein bisschen so wie, als unser Kind stirbt gerade und wir können auch nicht mehr. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber ja, in dem Moment war es wirklich, wir haben fast nur geheult und haben halt, also apropos Depressionen, wir haben mit Depressionen angefangen und es geht weiter. Das war die Hölle und das war so ein richtig schmerzvoller Abschied von uns beiden und auch von Rosenstolz. Es war ein richtig schmerzvoller Abschied.
So, das Schöne ist aber daran, wir hatten natürlich auch professionelle Hilfe und das Schöne ist daran, dass zum Beispiel Ulf und ich als Paar, und das war eigentlich die Frage, glaube ich auch, uns musste nur klar werden, wir werden uns ja sowieso nie verlieren. Wir müssen das nur anders benennen. Wir sind halt, wir definieren uns jetzt, wir sind halt Geschwister, Brüder, beste Freunde, sowas. Ich mag nur das Wort Soulmate nicht, aber das ist mein Problem. Das finde ich irgendwie immer so
abgenudelt.
Abgegriffen.
Ja. Nein, aber wir sind, was das ich, wenn es Ulf schlecht geht, das fühle ich. Und ich bin echt überhaupt nicht esoterisch, aber meistens.
Was? Also fühlst du es meistens? Ich, ja, manchmal meistens nicht, ja. ja, aber...
Aber es war gut, wir mussten einander viel mehr...
Es war eine Häutung, es war eine richtige Häutung. Und da war es dann auch wirklich so, dass wir dachten eigentlich auch, ist auch immer interessant übrigens, das Umfeld übrigens auch, it's over. Das war, weil man denkt ja eigentlich, man kann eine Sache und das war Rosenstolz. Und es war die Magie von Rosenstolz, die Stimme von Anna, auch ihre Ausstrahlung gepaart mit Peter, mit diesen ganzen Dingen. Und wir dachten so ein bisschen, okay, das war jetzt unser Leben. Ich habe mir vorgenommen, ich habe mich dann in Barcelona verliebt. Ich dachte, ich vielleicht mit der Kohle, die ich gemacht habe, mache ich jetzt so, vermiete ich jetzt so Wohnung oder sowas. weil ich dachte wirklich, ich dachte irgendwie, ich war so vollkommen verzweifelt, weil ich wusste gar nicht, bin gar nicht drauf gekommen, jetzt irgendwas anderes richtig zu machen. Und Peter war auch auf so einem komischen Trip. Wir waren vollkommen verwirrt. Und lustigerweise, es gab, glaube ich, so ein Jahr, wo wir auch keinen Auftrag bekommen haben. Also auch keiner gefragt hat, schreib doch mal für mich. Wir hatten dann so ein bisschen, also wir waren da wirklich so, die sind durch. Also
das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich meine, also ich kenne das wohl, dass ich auch versucht habe, Beziehungsformen zu leben, die jetzt nicht so die klassische Beziehung sind. Und das ganz oft dann von außen so ganz stark mir signalisiert wurde, das kann nicht gut gehen, das macht das nicht. Du verletzt dich, ihr verletzt euch, das kann es nicht sein. Und also auch Freunde bleiben nach einer Trennung, dass einem das eigentlich keiner zutraut. So. Gab es da riesen Gegenwind bei euch? Haben die euch gesagt, ihr müsst euch aber trennen, das muss eine Zäsur sein, oder haben die euch gelassen?
Du meinst unsere Freunde?
Ja. Mhm.
Sehr lustig, sowas. Ich bin ja bei sowas total pragmatisch. Ich würde ja nie einen Freund fragen, ob ich mich trennen soll.
Nee, aber ob man
nee, aber die haben doch alle eine Meinung. Also.
Die haben schon ihre Meinung gehabt.
Ja, natürlich, also das Süßeste war, wie die mein Tourmanager und alles Heteromann, ganz toller Mann, und als wir ihm gesagt haben, dass wir uns getrennt haben, der konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Das war so süß. Und aber sonst, ich meine, es gab dann, das war kein Prozess von Monaten, sondern teilweise von Jahren, was weiß ich hier, unser, unsere Freunde hatten wirklich Anlaufschwierigkeiten, damit klarzukommen, dass man, dass es so ist, aber
dass wir eine Reinvention gemacht haben.
Genau.
Hau Madonna auf hier.
Genau, und die ein, zwei Leute, die komisch waren damals, mit denen sind wir jetzt auch wieder eng, da hat man sich erstmal 7-8 Jahre in Ruhe gelassen.
Aber ich muss sagen, das ist so eine Häutung ist ja auch so, wir wussten auch gar nicht, ob wir es schaffen. Ne? Das muss ich auch ehrlich sagen, es war jetzt nicht so, ich wusste, dass ein Riesenschmerz, weil ich wusste, ich liebe Peter, lustigerweise, das ist passiert ja dann irgendwie nach der Trennung, habe ich auf einmal wieder Liebe gefühlt für Peter. Davor war das alles so verschüttet und so ein Druck, dass wir waren auch so auf einmal die letzten Jahre so ein offizielles Paar geworden. Also das war so, wir waren dann so das Vorzeige erfolgsschwule Paar und dann auch bei der Plattenfirma und auf einmal habe ich gar nichts mehr gefühlt und dann habe ich auf einmal wieder richtig Liebe gefühlt. Aber so richtig, wir haben auch das erste halbe Jahr nicht richtig zusammen gearbeitet, immer ganz zaghaft nur. Und Peter hat ja dann seinen Riesenerfolg, sein Soloalbum produziert.
Du bist eine böse alte Kuh. Eine böse alte Kuh.
Wieso denn? Ich hab doch gar nicht, ich hab das einfach, ich hab dir eine Vorlage gegeben, Peter.
Garstige Ziege.
Ja,
ich höre.
Achso, und hat dann gefragt, Ulf, hast du Lust mitzumachen? Und ich habe gesagt, ja. Und
ich musste mich entscheiden zwischen Ulf Sommer und Annette Humpe. Und ich habe mich für Ulf entschieden. Das ist auch
Liebe. Vielleicht wär's mit Annette ein Erfolg geworden.
Das war jetzt geil, ne?
Es ist wirklich wahr.
Aber es ist wahr,
ja, ja.
Das stimmt. Annette wollte das unbedingt machen und ich habe gesagt, nein, ich mach das mit meinen Jungs. Mhm. Und es wäre auch mit Annette, ich kann einfach nicht gut genug singen. Das ist so. Und ich schreibe halt Melodien und auch wenn mit Ulf zusammen sowieso erst recht, die brauchen immer große Stimmen.
Ja,
immer,
wenn ich
eine kleine Stimme
Pathos-Melodien.
Immer wenn ich eine kleine Stimme produziere, wird es ein Flop. Mhm. Das ist ganz lustig und das galt umso mehr für mich. Also das Album stand unter so schlechten Karten, weil natürlich die Rosenscholz-Fans auch alle sauer waren. Wie kann man sich trennen? Mhm. Und aber es war
wie eine Therapie.
Es war für uns
eine
Therapie,
ja.
Weil das war ein Jahr, wir waren auch so
lahm. Ein Jahr. Aber wir haben wirklich also an diesen Liedern ewig gearbeitet. So lange haben wir an nichts gearbeitet, wie an diesem Soloalbum. Mhm. Auch nach Mallorca gefahren und haben dann irgendwie... Eigentlich ging es, nach Mallorca gefahren, um da zu schreiben, um uns zu inspirieren.
Wir haben es wirklich versucht.
Nee, wir haben alles gegeben und ich muss aber sagen, es ging eigentlich eher darum, dass wir irgendwie wieder miteinander arbeiten können und auch drüber wegkommen. Peter hat seinen jetzigen Ehemann damals zur selben Zeit kennengelernt wie ich, mein
du hast
Spanier.
Mich übrigens gerade offiziell geoutet als verheiratet.
Ist es schlimm?
Nö.
Okay.
Gut. Ich finde, das ist eigentlich besser, kann man es gar nicht machen als
okay, so dann lass Moment. Es.
Sie haben es hier zuerst gehört.
Ja, das
wusste mir vorher. Also, aber so eine Bombe ist es doch auch nicht, oder?
Ich finde, das ist eine Riesenbombe.
Okay, eine Riesenbombe ist geplatzt. Skandal.
Aber was wolltest du erzählen?
Nein, und jetzt hast du mir echt den Faden genommen. Nein, das Ding ist, das war ja auch eine neue Situation, weil wir haben das symbiotisch, also wir sind ein bisschen symbiotisch und wir haben uns innerhalb von einem Monat gleichzeitig in verschiedene Partner verliebt. Und
also schlimmer wäre gewesen, wenn es derselbe Mann gewesen wäre, ne?
Oh Gott, das ist ja nicht so gut.
Nee, aber ganz, ich glaube, das würde bei uns
das nicht, passiert
das,
nicht.
Das passiert nein. nicht. Das, also sind wir zu, da haben wir unterschiedliche Richtungen.
Ja.
Und das war auch, das war wirklich alles heftig. Ja, aber irgendwie auch lustig, oder? Das war anstrengend.
Also ist das, ich habe natürlich auch jetzt mich vorbereitet und habe ein bisschen gelesen. Das wurde dann ja, durch die Medien ging das ja irgendwie als der große Burnout bei euch, dass jetzt irgendwie alles vorbei ist und so. War das tatsächlich eine Diagnose oder habt ihr das mehr mit euch ausgemacht?
Nein, das war tatsächlich eine Diagnose. Also bei mir, das Ding ist, dann setzt man sich natürlich mehr damit auseinander und fragt sich eigentlich, was ist das? Mhm. Woher kommt das? Und jetzt rückblickend darauf, da würde ich für mich sagen, ich habe viel zu viel gekifft in der Zeit. Es fing an, dass ich täglich gekifft habe. Ich hatte eine ganz lustige Drogenkarriere, also lustig in Anführungsstrichen, dass ich erst mit, wann fing ich an?
Mit 30.
Nein, das war das intensive Kiffen, das war erst ab Hamburg.
Ich bin 30 und du... Ich glaube, das war 2003 haben wir angefangen beide, aber so richtig heftig.
Und so, und man ahnt gar nicht, wie schnell man, oder ich hätte gar nicht geahnt, wie schnell ich da reinkomme. Und es gibt, mag Leute geben, die das vertragen für immer, aber ich nicht, ich gehöre nicht dazu. Und dann ich war immer so professionell, ich bin ja so eine Fleißbiene und ich hätte nie vorm Konzert gekifft oder so, niemals, auch nicht getrunken, gar nichts, aber nach dem Konzert dann gekifft und, dann, und irgendwann konnte ich gar nicht mehr schlafen, dann musste ich Schlaftabletten nehmen und dann war es schon so normal, du gehst auf Tour und nimmst deine Schlaftabletten, danach entziehst du dich mit Rotwein.
Judy.
Genau. Aber immer alles alleine. Mhm. Und das ging auch. Ich bin auch immer von dem Schlaftabletten dann runtergekommen. Mhm. Dann war der Sommer vorbei. Dann habe ich den Alkohol abgesetzt. Dann habe ich gar nichts getrunken und so. Das ging immer gerade noch. Aber irgendwann war der Punkt, da war ich dann einfach wahrscheinlich auch schon zu alt, du hast einfach mit 42 nicht mehr so eine Kraft wie mit 34. Das ist ein Riesenunterschied. Sorry, liebe Hörer. Ja. Und ich habe es körperlich nicht mehr gepackt und war dann halt gepaart mit diesem Wozu eigentlich. Und wenn man sich dann auch noch in einem falschen Moment in einen wunderbaren Mann, aber für mich die falsche Person verliebt, bricht das ganze Kartenhaus zusammen.
Das war aber vor seinem jetzigen, vor dem Ehemann.
Ja.
Also wir haben ja vorhin auch schon ganz offen darüber gesprochen, dass wir alle Depressionen haben hier an diesem Tisch. Muss es kurz erzählen, ich habe die schönste Bewertung bei Apple, die ich habe für den Podcast, ist, da sitzen verkrachte Menschen mit Depressionen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Und ich so, yay, it's true. Aber das Leben kriegen wir auf die Reihe, Gott sei Dank.
Natürlich.
Ja, aber das ist für dich auch, also Depression ist ein Thema und
wie
gehst du um?
Was soll ich dazu sagen? Das ist halt, Peter ist ein bisschen, also wir sind unterschiedlich in dem Sinne, Peter ist ein bisschen expressiver mit seiner Depression und auch ein bisschen lauter. Und ich fresse eher in mich rein und kompensiere. Mhm. Also das ist so, dass ich dann auf einmal gar nichts mehr fühle oder so. Mhm. Und ich glaube aber auch wirklich, ich glaube, dass Leute, die kreativ sind, brauchen eine Depression, brauchen auch so eine Grundtraurigkeit. Das ist so, du musst doch irgendwie hoch und runter, um irgendwie, also diese quietschverknickten Typen, die dann irgendwie auch noch die genialsten Filme machen oder Lieder schreiben oder performen. Ich glaube da nicht dran. Also
ich hätte gerne Traurigkeit, ich hätte gerne Melancholie, weil bei mir ist es dann auch echt einfach oft die Abwesenheit von jeglicher Emotion. Also wenn es schlimm ist, bin ich ganz leer.
Und das habe ich auch, also das kenne ich auch. Das ist, und das ist so ein Punkt, der ist ganz gefährlich, ne? Weil man dann sich irgendwie versucht nachzuhelfen und wie gesagt, das sind wir zu alt alle. Also ich jedenfalls.
Ich auch.
Da muss man dann daran arbeiten. Das ist halt, und das wird nicht aufhören. Nee. Also das ist auch jetzt, gibt es glaube ich auch keine Lösung oder irgendeine App oder sowas.
Therapeuten suchen anfangen, auf sich zu achten, toxische Muster abzulegen, toxische Menschen um sich zu beseitigen tatsächlich. Es gibt ja schon Tipps so, aber es ist halt Work und das ist gerade mit Depressionen schwer, ne? Also weil man will ja eigentlich am liebsten nichts tun.
Ja.
Den muss man sich dann stellen.
Ja, und ich muss ganz ehrlich, mein Riesenglück ist da, klingt jetzt echt schleimig, weil an meiner Seite sitzt aber Peter. Also wir reiben uns die ganze Zeit, also wir streiten uns jeden Tag und es ist anstrengend, aber Peter ist so eine Arbeitsbiene, der mich dann so zieht und wir haben halt wirklich eine Struktur, wir arbeiten halt eben von, also 4 Tage die Woche, aber dann auch 10 Stunden und auch durch. Also wir machen wenig Urlaub und wir sind mega strukturiert, das hilft mir. Also mir hilft immer ein Ziel zu haben. Mir hilft es immer, dass ich mein Gehirn brauche und wichtig bin. Das ist für mich, also sonst würde ich, glaube ich, ich wäre verloren oder würde gar nicht mehr leben. Gebe ich zu.
Same. Ja. Nee, deswegen, also das ist ja der einzige Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil ich eben beim ersten Lockdown, weil ich in so ein Loch gefallen bin, als meine Struktur weg war, mein Arbeiten weg war, ich muss dahin, ich muss 10 Stunden am Tag, mache ich das und das und dann kann ich abends nach Hause gehen und dann kann ich mich fallen lassen, dann ist es wurscht, weil morgen früh geht's wieder los. Als das plötzlich weg war, war ich dann echt, also es war wirklich Freefall, das ging rasant und dann habe ich irgendwie gedacht, Moment, das kann ich aber doch schon besser, ich habe das besser gelernt, ich habe meine Instrumente, um mich hier rauszuholen. Ich brauche irgendein Projekt, ich muss arbeiten.
Arbeiten.
Arbeit hilft, verdammt nochmal.
Ja, ich glaube auch, das ist so, früher war es bei mir immer Ausgehen und Party und oder dann halt eben, ach, der findet mich toll und tollen Sex oder was weiß ich alles. Und ich bin so verdammt froh, dass ich meine Arbeit liebe. Also ich muss sagen, das ist meine Lebensrettung. Also sonst, um Gottes Willen.
Und wie geil, dass ihr beide euch habt und auch behalten habt, dass das, also ich habe immer wieder Gänsehaut zwischendrin, wenn ich euch so beobachte, weil es halt wirklich so selten ist und so geil ist, dass das, also auch über die Begrenzungen der konventionellen Beziehung und Trennung und lalala hinaus, dass ihr beieinander geblieben seid. So,
das war eigentlich nie eine Option. und zwar auch klar, wir wollten auch wirklich, wir wohnen ja gegenüber sozusagen, also im selben Haus, im 5. Stock, aber gegenüber. Also es nicht ganz war, weil Ulf natürlich normalerweise, wenn jetzt nicht dieser blöde Lockdown wäre, oder das blöde Corona, meine ich, dann ist er ja auch alle zwei Wochen ein paar Tage in Barcelona. Mhm. Aber selbst dann telefonieren wir eigentlich jeden Tag. Das
ist halt. Wie kann man sich denn sonst streiten, wenn man nicht telefoniert?
Genau. Mhm. Ja, aber nochmal zu den Depressionen. Also, das ist echt, war jetzt total interessant auch für mich, weil es ist wirklich, wir haben wirklich komplett verschiedene.
Unterschiedliche, ja.
Verschiedene,
ja.
Depressionen. Ich bin ja, was weiß ich, rückblickend, als ich diesen Burnout hatte, frage ich mich, warum bin ich damals eigentlich nicht mal in eine Klinik gegangen, für ein paar Wochen? Das hätte mir wahrscheinlich gut getan. Aber das würde ich mich auch überhaupt gar nicht, also würde ich jetzt, wenn ich das nochmal hätte, würde ich das sofort machen, weil das war bei mir nicht das Problem. Ich konnte immer aufstehen, ich konnte auch immer arbeiten, aber ich war einfach todunglücklich bei allem, was ich getan habe. Mhm. Und im Gegenteil, ich dachte immer, ich muss jetzt wahrscheinlich noch mehr arbeiten, damit ich wieder glücklich werde oder so. Konnte aber nicht mehr. Und dann halt war es wirklich der Tag, von dem als Rosenstolz den Bambi bekommen hat. Habe ich mich so erschrocken, ich hatte so eine Angst, was jetzt passiert. Also mein Freund ist gerade frisch zu mir gezogen.
Aus England.
Der wusste gar nicht, dass ich, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es war, der hatte diese Dimension gar nicht richtig vorher gewusst, weil ich es ihm nie erzählt hatte mit meiner Band, weil ich das auch nicht wollte. Ich wollte ja geliebt werden für das, was ich so bin. Ja. Und dann kommt er hier in diesen ganzen Trubel und dann passiert auch noch diese Aktion. Das war wirklich too much für meine Nerven und da habe ich aufgehört zu kiffen an dem Tag.
Danke, Bushido.
Das hast du ihn. Also zweite News, ich kiffe nicht mehr dank Bushido und erste News, ich bin verheiratet.
Ja,
jetzt hast du den unaussprechlichen Namen hier schon gesagt. Ich habe auf dem Weg hierher überlegt, gestern hat jemand auf Instagram so einen Post abgesetzt, mit so 5 Slides, nur Zitate aus deutschen Hip-Hop-Songs, die extrem frauenfeindlich und extrem homophob waren. Und ich hatte, ihr kennt das, ich habe immer eine Meinung zu allem, leider, und halte die auch nicht hinterm Berg. Mich hat das wahnsinnig irritiert, dass das so lange Jahre in Deutschland toleriert worden ist und ja immer noch toleriert wird. Mhm. Also, dass diese Leute eingeladen werden, dass man mit denen spricht, dass die ganz normal auch überall auftreten dürfen.
Filme gemacht werden von denen.
Ja, die Elsner damit spielt.
Ja.
Und ne, dass man sich fragt, warum sagt keiner was? Und dann kommt der Moment, Bambi, welches Jahr war das? 2000?
Ich glaube 10 oder 10, ja. Oder? 10, 10 oder 11.
Das war das Wir sind am Leben-Album. Wann waren das?
Können wir gucken.
Sandy P. weiß
es. Look it up.
Und Bushido soll den Integrations-Bambi verliehen bekommen und Peter geht auf die Bühne und sagt... Was hast du gesagt?
Nee, ich habe damals gesagt, dass ich nicht verstehen kann, ich habe gesagt, jeder im Leben verdient eine zweite Chance und das gilt natürlich auch für ihn, aber ich verstehe nicht, wie man nach so kurzer Zeit jemandem einen Bambi geben kann, der frauenfeindliche, homophobe Texte geschrieben hat und sich davon einfach weigert, sich davon zu distanzieren. Mhm. Und wenn er einmal Entschuldigung sagt und sagt, ich habe mich wirklich geändert und ich fange jetzt nochmal neu an, muss man ihm vielleicht nicht gleich einen Bambi verleihen, aber dann natürlich verdient jemand, der mal vom Weg abgekommen ist, eine Chance. Das finde ich total wichtig. Mhm. Und mir ging es damals auch eigentlich, also ich fand diese Tiefen dahinter, die haben mich eigentlich am meisten verletzt, die meisten oder bewegt. Die meisten Leute, aber glaube ich, schnallen das gar nicht. Beim Bambi damals war es halt so, dass die Gewinner werden ja immer sukzessive bekannt gegeben. Und wir wussten natürlich, Helmut Schmidt ist da. Und da kann doch so eine unbedeutende Band wie Rosenstolz nicht den Bambi ablehnen. Das geht einfach nicht. Mhm. Und das
wir haben das von Bushido, ehrlich gesagt.
Am Tag davor
erst erfahren, dass er auch einen Bambi kriegt. Also wir wussten das. Wir waren schon in Baden-Baden. Glaube ich, war das.
Genau, wir saßen in diesem Bus, wurden vom Flughafen abgeholt und dann im Bus, und hast du dein Handy war das damals schon so? Genau.
Ja, ich weiß es. Ich glaube, das kann nicht wahr sein. Wir haben ein Riesenproblem, wir können da nicht auftreten.
Ja.
Also das ist so, und man muss dazu sagen, das war wie so eine Art, diese Platte, Wir sind deinem Leben, war eine Wiederbelebung von Rosenstolz. Wir haben es dann einfach nochmal versucht. Und es war aber trotzdem schwierig. Also das war, das stimmte alles eh nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin.
Genau, es stimmte nicht und dann auch noch das. Und wir wären gar nicht in diese Sendung gegangen, wenn wir das gewusst hätten. Dann hätten wir da auch gar nicht so ein Thema draus gemacht.
Ja, und dass der eben, also für nicht mal für eine Musik, sondern eben für eine Sozial- und also wo du einfach denkst,
Naja, und aber genau, aber was mich halt am meisten daran genervt hat, ist einfach wirklich dieses Ding, dass eigentlich von den, das kann mir keiner erzählen, dass die nicht vorher sich gedacht haben, dass das Trouble gibt.
Hm? Ja, natürlich wussten die das.
Ja, und da habe ich mich so missbraucht gefühlt. Ja. Oder Anna und ich, wir waren komplett überfordert. Ja. Also tatsächlich auch intellektuell überfordert, in so einem Moment so schnell zu handeln. Und ich war, wie gesagt, auch noch ein bisschen gaga im Kopf. Also ich war noch nicht wieder richtig recovered. Und dann weiß ich, habe ich meine Schwester angerufen, habe ich mit meiner Schwester immer diese Rede am Handy geübt, wie ich das jetzt rüberbringe dann. Es war noch live.
Du hast uns nicht erzählt, was du sagen
wirst. Ich habe euch allen nicht erzählt, was ich sagen werde und habe das nur mit meiner Schwester geübt wow.
Und die Reaktion im Saal, das ist nämlich auch interessant und deswegen, ich bin ja ein DDR-Kind und das hat was DDR-mäßiges, weil das ist das System der Showbranche, ist ähnlich, weil alle sind abhängig von diesen Verlagen und wie über sie geschrieben wird. Als Peter das gesagt hat, war richtig Ruhe im Saal, ganz wenige haben geklatscht und Barbara es war eigentlich...
Barbara Becker, mit der ich da war. Ich saß im Hotel und habe zugeschaut und Bärbel ist aufgestanden, hat geklatscht und ich sagte so...
Ja, aber du hast wirklich die Leute zählen können. Ja. Ne? Also die meisten waren schockiert und haben einfach nur geguckt und das ist auch... Ich fand das halt... Mich hat das sehr an DDR erinnert. Ich fand es spooky.
Ja, und dann war danach... ich muss jetzt immer halt schon wirklich aufpassen. Also es ist mir nichts passiert, aber ich habe vor Schreck aufgehört zu kiffen. Das war ja gut, guter Nebeneffekt. Aber ich hatte natürlich auch wirklich Angst, was passiert mir jetzt hier. Ja. Weil inzwischen kann man das ja alles lesen, was hier für eine Mafia geherrscht hat. Aber damals, ich hätte mir mehr Unterstützung eigentlich schon gewünscht von Menschen einer großen Plattenfirma. Mhm. Und
die uns eigentlich gesagt haben, lasst es sein.
Mhm. Ja, genau. Und das war also nicht, es war richtig eklig. Mhm. Und dann ist es halt so, jetzt springe ich mal, dass ich, auch da hatten wir so viel Diskussionen, jetzt sind unsere Neffen älter und man kriegt das alles mit und das heißt überhaupt nicht, dass ich immer Recht habe und Ulf Unrecht, aber wir hatten ganz viele Streitereien deswegen und bisschen das, ich bin dann, ich muss halt aufpassen, wen ich jetzt erwähne, aber ich bin bei fast allen großen Plattenfirmen, die es so gibt, hingegangen und gesagt, ich finde es nach wie vor nicht okay, diesen ganzen Scheiß zu veröffentlichen. Das ist immer noch homophob, es ist immer noch frauenfeindlich. Mhm. Es ist.
Aber
es
Peter, ist, da habe ich dir doch nicht.
Nein, gesagt. aber so, es ging ja immer um diese.
Das Ding ist halt, es ist so schwierig, immer so Moralin. Man will nicht moralinsauer sein, man will auch nicht so. Früher haben die Alten auch immer gesagt, Rock'n'Roll ist Mist oder zu sexy und sowas. Aber hier geht's halt um Werte, ne? Und das ist ganz konkret. Menschenrechte
von sowieso marginalisierten Menschen, die schwach sind und geschützt werden sollen. Ja, und nicht genau. Noch zur Abschlussbirne. Also,
Das ist, und deswegen, aber das hat sich jetzt schon fast verselbstständigt. Das ist so, eigentlich, das ist so eine, es ist egal Einstellung. Also da ist überhaupt keine Moral dabei.
Ich finde es so lustig, dass die sich mal rausreden mit, das ist halt so, reden wir halt, das ist unser Battle-Ton und das ist doch
künstlerische
alles
nur, Freiheit
das ist
heißt alles
nur
das.
Ironie, sagt er ja auch gerne. Das ist ja nur sarkastisch, bla, bla, bla. Die Kids wissen das. Und sagt, die Kids wissen überhaupt nichts. Die Kids hauen unser eins auf die Fresse, weil sie es im Radio gehört haben, weil der macht das ja auch.
Ja.
Die kennen wieder sauber und wir klatschen jede Spuchtel oder wie auch immer der Scheißspruch ist.
Kids kennen keinen Zynismus. Deswegen, das ist einfach.
Und woher sollen die es wissen, wenn die es nicht dazu sagen, wenn die das als bare Münze verkaufen, dass sie alle Gangsterkinder sind?
Ja.
Bye.
Also. Ja, ich auch. Finde ich auch.
Ja, und das ist halt natürlich das Problem. Aber wo fängst du damit an und wo hörst du auf? Wir machen das so, wir versuchen wirklich, da so viel zu rütteln, wie wir halt noch können.
Ja.
Natürlich würde es viel mehr helfen, wenn jetzt noch aktive Künstler, die momentan auch noch viel mehr Platten, ich stehe jetzt nur noch in der zweiten Reihe. Ich bin jetzt Produzent und so, aber es wäre wirklich richtig gut, wenn große Künstler vielleicht sich noch ein zweites Mal überlegen, ob sie wirklich noch bei diesen Plattenfirmen unterschreiben wollen.
Ja, aber Peter, es ist leider und ich weiß nicht, vielleicht muss man es rausschneiden, aber es geht ja eigentlich rückwärts. Es ist ja so, dass Popkünstler Features mit irgendwelchen Rappern machen, weil sie damit ihren Algorithmus bei Spotify dann nach oben treiben, nicht mehr nur 500.000 Hörer haben, sondern 3 Millionen und dann einfach egal mit wem singen, sich überhaupt nicht überlegen, was da für Werte dahinter stehen oder in welchen Klicken oder Klanz oder wo sie stecken. Und es wird ja immer schlimmer.
Das finde ich, muss man überhaupt nicht rausschneiden.
Nee, okay, gut, weil ich finde, ich finde das ganz traurig und erbärmlich und auch ein paar Künstlerinnen, die ich toll fand, finde ich jetzt richtig scheiße.
Thank you.
Das ist ein gutes Statement.
Ja, ja.
Wenn wir jetzt von Künstlern sprechen, die alle feige sind und das Maul nicht aufkriegen oder lieber dann doch mit Leuten arbeiten, die nicht so cool sind, fällt mir halt natürlich ein Mensch ein, dem ich das früher gar nicht zugetraut hätte, die sich aber bewiesen hat immer wieder als echt coole Sau mit dem Herz am rechten Fleck, nämlich Sarah Connor, mit der ihr dann auch wahnsinnig viel gearbeitet habt. Ich erinnere mich an die erste Geschichte, wo es plötzlich durch die Presse ging, dass sie eine ganze Flüchtlingsfamilie bei sich zu Hause aufgenommen hat, wo ganz Deutschland noch irgendwie sehr uneins war, ob das denn so okay ist und was macht die Sarah und was macht die und nicht, dass der was passiert. Und das war ja einfach mal scheißegal. Und das habe ich gefeiert damals. Und dann habt ihr sie... Ist sie zu euch gekommen? Seid ihr zu ihr gekommen? Wie lief das?
Ich habe Sarah irgendwie beim Essen mal kennengelernt und da wusste sie noch gar nicht, sie war im Prinzip richtig verzweifelt, meinte, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, was ich singen soll, ging es gar nicht um Deutsch oder Englisch und ich fand sie wahnsinnig nett. Ich fand sie wirklich lustig, nett. Und hatte auch totale Vorurteile davor. Das war echt nicht ganz mein Ding. Und habe mich echt in sie verknallt, also als Mensch. Und habe das Peter gesagt. Und dann haben wir bevor dieses Sing-Man-Song ausgestrahlt wurde, hat uns eine Bekannte irgendwie ein Demo geschickt, wo Sarah Deutsch gesungen hat. Und da hat es dann auch Peter bekommen. Also Peter so meinte dann die Stimme.
Ich bin völlig ausgeflippt, weil ich dachte, das ist...
genau das, was wir brauchen.
Die singt ja ganz anders auf Deutsch als auf Englisch und also für mich, um Gottes Willen, also sonst kriege ich ganz viele böse Briefe von all den Sarah Connor-Fans.
Aber es ist weniger Druck und mehr Emotion, hat man das Gefühl.
Genau.
Es ist weniger Mariah und mehr echt.
Genau. Ja. Aber ich habe auch meine Mariah-Momente.
Same. Hast du das Christmas-Special gesehen?
Aber sowas von... Achso, das Neue, das habe ich noch nicht gesehen. Nein.
Ich warte damit noch.
Aber wir waren hier mit ihrer... letztes Jahr? Gott.
Was? Wo? Was? Wir waren bei der Weihnachtsshow. Ich fand's ganz toll. Ja. Also, wenn da geht dann, da fällt der vor. Also
Mariah schreit Ulf.
Immer wenn es um ältere Diven geht, gehe ich total ab. Aber als der Vorhang fiel und da so eine riesige Tanne und dann sang sie da irgendwie, ich weiß nicht was.
Aber zurück zu Sarah.
Okay, zurück zu Sarah. Das war so toll.
Nee, und dann haben wir uns einfach verabredet für am 3. Juli für eigentlich 3 Tage.
Zwei.
Und aus diesen 2 Tagen wurden dann 3 oder 4. Und dann haben wir uns immer wieder verabredet.
Dann 8 Monate. Auch lustig. Das ist so eine, das sind immer so eine Märchen. Die Plattenfirma fand das ganz schwierig, dass wir miteinander arbeiten, weil sie meinten, nachdem die ersten Demos gehört haben, die Demos waren übrigens, wir haben fast die Demos veröffentlicht bei Muttersprache, die meinten irgendwie, das ist zu ernst. Die Sarah ist doch so ein lustiger, flapsiger Typ, das muss doch ein bisschen locker sein. Und das ist so melancholisch und schwierig und
oh, fuck off.
Ja. Also das.
Na gut, das kennt man ja schon. Wir hatten dann eigentlich eher Angst, hält Sarah diesen Druck aus? Und das hat sie halt alles wirklich ausgehalten und hatte diese tollen Nerven. Sarah hat sowieso Nerven. Und dass es dann so durch die Decke ging, damit hat... Ach, ich weiß nicht. Also natürlich hat es mich überrascht. Und dass es 1 Million verkauft, hätte ich niemals gedacht. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das erfolgreich wird. Also ganz komisch. Das
weil sie auch genau... auf dem Punkt war. Und ich muss sagen, ich fand sie halt auch überraschend, weil sie ist wirklich hochpolitisch, sie interessiert sich. Und
sie ist echt authentisch, ne?
Ja. Und sie will halt eben auch, also das Lied, sie hatte auf der ersten Platte haben wir ein Lied geschrieben, Augen auf. Ich war noch kritisch, ich dachte, oh Gott, so ein ganz politisches Lied. Und sie meinte, ich muss das schreiben, ich kann nicht mehr schlafen, ich muss mir das von der Seele schreiben mit euch. Und dann haben wir halt zu dritt dieses Lied Augen aufgeschrieben und das ist einfach, und sie wollte das sogar als erste Single rausbringen, das weiß ich noch.
Erstmal vor den Kopf stoßen, schön.
Buff. Ja, ja.
Wer hat denn von euch Vincent geschrieben? Habt ihr alle zusammen?
Ja, ja.
Zusammen geschrieben. Wie ist denn euer Prozess, ganz kurz? Ich muss es einmal.
Unser Prozess ist...
Mit Sarah oder
generell?
Generell, oh.
Na, generell sind wir immer die, auch die zwei Mädchen mit der Haarbürste.
Es gibt zwei Mikros.
Und, also, man muss sagen, zu Rosenstolz-Zeiten war es anders. Da waren wir aber auch sehr langsam. Da saß ich am Keyboard sozusagen und Ulf daneben und wir haben gesungen und es gab, heutzutage stellst du dein tolles Handy an und drückst auf Recording, um eine Idee festzuhalten.
Ganz, ganz kompliziert.
Das war damals so schlimm oder so schwierig, eine Idee festzuhalten. Jetzt, wenn wir arbeiten, wir lassen vor allem immer das Band laufen sozusagen. Mhm. Wir nehmen jeden Mist auf.
Mhm. Also jetzt ist es so, wir arbeiten meistens noch mit dem Dritten, also momentan mit Joshua, das ist unser Partner in Crime und der sitzt da mit einer Gitarre oder am Klavier und wir beide mit dem Mikro und dann machen, sagen wir, so eine Akkordwelt und dann haben wir ein Battle, wer die beste Melodie darauf improvisiert.
Ah. Genau, dann fängt der eine an und meinetwegen macht oft dann den A-Teil der Strophe, dann macht der andere den B-Teil.
Und dann sage ich, okay, jetzt hast du die ganze Zeit gesehen, kannst du mich jetzt bitte auch mal ranlassen? Also es ist dann wirklich, also das ist so, auch oft jetzt nicht so lustig, ne? Also wir streiten uns dann auch richtig oder ich sage, das ist so schlimm, was du machst, bitte, ist jetzt ganz Lied versaut. Ich habe jetzt keine Lust mehr, könnt ihr machen, aber dann bin ich da jetzt erstmal raus. Und dann,
dass die Türen hier so schwer sind, die lassen sich so schwer knallen.
Ach, das geht auch. Das geht auch so. Dann ist das Lied, dann gibt es dann erstmal, dann machen wir so einen Schimmeltext drauf, so ein Pseudo-Englisch.
Lorem Ipsum, irgendwas.
Irgendwas, ja, so ja. Wie I love you. Ja, ja. Und wir machen danach erst den Text. Also wir machen immer erstmal die Melodie und danach den Text. Und mit Sarah war es ähnlich, nur dass es dann noch ein drittes Mikro gab. Also ich glaube, Sarah war anfangs belustigt, schockiert. Ich glaube, wahrscheinlich ist sie deswegen auch immer wieder gekommen, weil sie dachte, das kann nicht wahr sein. Ich glaube, sie hat darüber auch schon geredet, dass sie erstmal dachte, das ist hier wirklich verrückt.
Okay.
Und dann war das aber dadurch, ich finde es ja ein bisschen wie Sandkastenspielen. Es ist ja auch, das Schönste ist, Melodien zu machen. Texten ist Mathematik und das ist dann eher so ein bisschen. Du liebst es zu texten, aber ich finde es halt, es ist trotzdem, da muss man halt eben wirklich seinen Grips anschalten, da geht es ja nur um Gefühl bei Melodie und das ist, teilweise ist das wirklich so wie Kinderspielen miteinander und auf einmal denkt man, man hat einen Welthit geschrieben für 5 Minuten.
Ja, naja, das Schwierige da mit Sarah ist natürlich, dann sitzen wir da auf unserem Sofa zu dritt und wir singen, nur Sarah hat natürlich diese tolle Stimme, ne?
Und da klingt, klingt halt auch jede durchschnittliche Melodie gut und da muss man mal aufpassen, dass man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, weil egal was sie singt, denkt man, das ist immer Gänsehaut, genau. Gänsehaut. Und da muss man, da waren wir dann auch richtig streng dann irgendwie, man mit Sarah, nee, das ist so eine okay Melodie und ich glaube, sie hat halt, das war ja für sie das erste Mal auch, wir haben gemeinsam auch getextet und sie hat da auch ein bisschen was gelernt und war da auch richtig aufmerksam. Und es war wie so ein Camp und war eigentlich fast so ein bisschen, es ist ein bisschen wahrscheinlich so wie so ein Regisseur mit Schauspielern, wenn man einen Film dreht, man wird ganz intim für ein paar Monate und wächst so, man weiß eigentlich alles und dann geht man auseinander. Man sieht sich zwar immer wieder und man hat eine Verbindung fürs Leben, aber das ist so eine intensive Zeit, die kannst du jetzt auch nicht fortsetzen, das geht gar nicht.
Ja.
Also es ist wirklich so,
dass ihr mit Fernsehen zusammen macht oder so, ja, ja.
Ja. Und bei Vincent, wir dachten ehrlich gesagt Muttersprache, dass man das vielleicht noch gar nicht nochmal wiederholen muss, weil das so magisch war und das war, ehrlich gesagt, ich fand das schon, also auf Vincent, ich weiß nicht, wie es dir geht, Peter, bin ich mit am meisten stolz. Mhm. Also das ist so, also ich bin auch stolz auf 36 Grad mit 2 Raum. Und es gibt so Lieder, wo ich halt auch noch weiß, wie viel Liebe im Raum war, als es passiert ist. Und bei Vincent war ganz viel Liebe im Raum.
Ich kann auch immer noch heulen, wenn ich es höre.
Ja,
also habe ich gar kein Problem.
Ich habe es neulich zum ersten Mal wieder seit Monaten gehört und dachte, das ist echt schon ein geiles Lied.
Es hat durchgeknallt.
Weil da waren wir auch eine Einheit, also Sarah, Ulf und ich. Weil,
ja.
Und sie hat sich so... Wir haben ich bin ja sonst, ich kann sehr pushy sein und Druck machen, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, was die erste Single sein muss, dann versuche ich das immer allen einzureden. Das funktioniert bei Sarah aber nicht. Und da habe ich einfach gesagt, ich mache da gar nichts. Aber natürlich wollte ich unbedingt, dass das die erste Single wird. Und
die Plattenfirma natürlich nicht.
Dann, das wollte ich mich fragen.
Nein, Plattenfirma natürlich nicht. Nein. Und dann wollten sie noch Texte ändern natürlich und so. Und dann
hat kommt das Wort Wichsen vor oder täusche ich mich da?
Was?
Kommt das Wort Wichsen vor oder täusche ich
mich? Nein, er kriegt keinen Hoch. Vincent kriegt keinen Hoch.
Genau.
Das war doch die erste Zeile. Und
ja. Und aber Sarah hat das einfach durchgezogen und ja.
Nein, Sarah hat auch gesagt, das ist die erste Single und das war's. Und dann, aber das, ja, also das, da muss ich sagen, das war sowas.
Das war schön.
Da könnt ihr sehr stolz drauf sein. Wie ist das denn? Ihr habt ja mit meiner Freundin Marcella auch zusammengearbeitet vor kurzem. Da kommt jetzt ein Album, ist das richtig?
Also, ich muss erst mal sagen, ich liebe Marcella.
Ich auch. Jeder liebt Marcella.
Ja.
Everybody's type.
ich muss halt zu meiner Schande gestehen.
Dass schön, ne?
Ja. Ich muss halt zu meiner Schande gestehen, dass ich kein Fernsehen gucke. Hm. Ich wusste also gar nicht so richtig, wer das überhaupt ist. Und dann habe ich ihn wirklich, das ist jetzt keine Legende, aber ich habe Marcella wirklich auf Instagram entdeckt, weil er Vincent gesungen hat. Und ich fand diese Version so schön und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und gesagt, kannst du dir vorstellen, das auch mal in echt zu machen oder ich weiß nicht mehr, was ich genau geschrieben habe, aber mal richtig oder
lass
so.
Lass es doch einfach mal miteinander.
Lass mal kommunizieren. Ja. Und der Grund war, es gab zwei Gründe. Das eine ist natürlich, wie hervorragend er singt und für mich singt er ja wie Rio Reiser und das möchte ich halt.
Rio.
Ja, und das ist, ja. Und, aber das andere war eigentlich, dass ich er ist so
deine
fern
Message.
von Zynismus. Zynismus an sich ist ja nicht, aber es gibt so, er ist halt nicht böse. Und er geht so lieb mit seinen Leuten um und alles, was er da immer postet, wie er antwortet und so.
Ist alles authentisch.
Ist authentisch so. Und halt sehr, sehr sozial. Und deswegen reizt er mich so. Und jetzt arbeiten wir schon so lange zusammen und wir telefonieren mehrmals die Woche. Und es ist immer, er ist so fleißig. Also wenn ich jemandem wünsche, dass er es irgendwie mal schafft, davon leben zu können, es ist, und dann hat, fange ich selber gleich an zu heulen, weil dann hat er selber halt so auch so ein scheiß Jahr, kann nicht raus, kann nicht arbeiten und also, was ich, wir haben ja mit der Musik, die wir zusammen für ihn machen, noch keinen Pfennig verdient. Das ist halt leider so. Und trotzdem macht er weiter und das ist so, also unfassbar. Und dann schlägt er halt noch vor, dass das, also er erinnert mich dran, dass ich habe genauso Angst wie du doch wirklich komplett als Benefit-Single machen können. Ja. Und ich so, oh Gott, ich schäme mich jetzt gerade, so hätte ich auch mal selber drauf kommen können.
Ja, da kriegt man eigentlich den Bogen zu den 90ern.
Ja,
also das ist eigentlich in der Tradition von früher, ist Marcella und...
Ja stimmt, der ist also auch ist so eine alte Seele.
Alte Seele, die halt eben wirklich ganz politisch und da steht die Message vorm Geldverdienen bei ihm.
Absolut, und Marcella ist auch, also ich habe ja zum Welt-AIDS-Tag, habe ich einen Livestream gemacht, einen großen, und eben um zu informieren und Vorteile und lalala. Und es gibt nicht, also es gab natürlich eine Menge Leute, die das auch geteilt haben, aber Marcella war einer der wenigen, die sich da immer wieder Zeit genommen hat und auch wirklich einen großen Post gemacht hat.
Ja.
Und ne, sie hat ja auch was zu promoten an dem Tag, aber es ging ihr auch darum, darauf nochmal hinzuweisen. Ja. Es gibt ganz viele andere, die nichts an dem Tag zu promoten hatten, die es nicht getan haben.
Ja.
Also ne, nicht, dass ich da jetzt böse bin, weil sie mein Ding nicht promotet haben, aber ich merke mir sehr wohl, wer
ich das weiß genau, was du
ja, meinst. Nein, das ist,
genau.
Sie ist empathisch und sehr sensibel.
Ja.
Ja.
Also, aber, und er redet auch wirklich ganz viel. Marcella und ich hatten neulich ein Interview zusammen. Ich dachte, ist das schlimmer als mit Ulf? Ich komme überhaupt nicht zu Wort.
Ulf hat doch gar nicht so viel geredet.
Oder? Nee. No. Ulf ist ja heute auch ein bisschen...
Ich hab Schlafstörungen. Aber nicht wegen Depression. Nein, aber... Ah, die ist wirklich, es ist so, wenn sie hier ist also ich meine, ich drehe halt durch, wenn Marcella als Track ist, sie, ich liebe ihren Charakter. Also das, ich finde sie wirklich wunderschön.
Du hast ja wahrscheinlich nie im Club performen sehen.
Nein!
Alter.
Ja.
Im GMF ist sie aufgetreten, hat auf dem Weg vom Flughafen zum Club, hat sie nochmal so ein 12-Minuten-Medley geschnitten im Auto, so selber am Laptop, immer schnell. Und dann performt die das abends und sie ist halt eine richtige Drecksau. Die ist eine richtige Drecksau auf der Bühne. Das ist saugeil.
So eine Rockbitch. Ja, so eine richtige Rockbitch.
Also ich kann es auch kaum erwarten, sie mit diesen Liedern auf Tour zu schicken, weil ich weiß, das wird einfach richtig, richtig toll. Und Nein, das, was wir heute hatten, das darf ich nicht erzählen, das muss ich erzählen. Aber ja, wir lassen gerade nicht nach. Also ja, das macht so eine Freude.
Da geht es auch nicht um irgendwelche Hits oder sowas, finde ich so. Ist aber heutzutage eh uninteressanter denn je. Ich finde halt, diese muss eine Karriere als Performerin kriegen. Hm. Also das muss halt wirklich so, wir versuchen, dass sie irgendwann mal volle Hütten hat in Deutschland, als Marcella Rockefeller.
Und das Album kommt.
Ja. Na klar.
Ja,
das ist ja auch so geil an Marcella, wenn ich das mal sagen darf, dass er so viele Künstler sind halt wirklich, an sich liebe ich Talent sowieso, aber natürlich, wenn jemand so, der nimmt sich so im positiven Sinne so wichtig und plant sich seine Beiträge und wie er das alles macht, und da habe ich so einen Respekt, und dann hat er auch noch die Geduld, er zeigt mir immer, was ich hier alles falsch mache auf meinem Instagram und so, weil ich bin ja echt der Dilettante.
Du bist in den 60ern geboren.
Man merkt es an meinem Insta.
Naja, aber es geht aber auch nur so, du musst dich total ernst nehmen als Popstar, also ich meine, sonst geht es gar nicht.
Wirklich, es setzt dich durch. Ich habe sehr viele Autobiografien gelesen von Menschen, die mich faszinieren, die erfolgreich sind im Pop oder generell in der Branche. Von Marilyn Manson zu RuPaul zu Madonna, alle sagen, sie haben sich selber als Star behandelt und sich selber als Star wahrgenommen, bevor das die Welt getan hat. Und nur so wird ein Schuh draus.
Ja.
Du musst dich selbst so behandeln und irgendwann wird die Welt auf dich aufmerksam, weil sie es dir glauben.
Ja.
Und weil sie dann denken, ach guck,
ja.
I'm gonna, ja, die kann was.
Aber ich muss dir nochmal sagen, du bist für mich auch ein Star. Das ist, ohne Scheiß, ich war schon in so vielen Sendungen, aber wie du fragst, und was weiß ich nicht, das ist, das muss durch die Decke gehen für dich.
Ja.
Also
du
kannst das richtig.
Ja.
Dankeschön.
Also das ist kein
Phishing irgendwie oder.
Nee,
oder
das ist jetzt auch keine Nebenbeschäftigung von dir. Du darfst das nie aufhören.
Ja. Eigentlich musst du da richtig drauf aufbauen.
Ja.
Weil das ist. Ich meine, wir machen das ja öfters und sowas, aber du gibst einem, also man fühlt sich so entspannt bei dir. Es ist wirklich, und ich hatte echt keinen Bock. Ich wollte vorhin noch sagen, weißt du, Peter, ich habe gar keinen Bock. Ich gehe jetzt nach oben und du machst es alleine. und ich habe es total vergessen jetzt. Oh, also das ist wirklich ein großes Kompliment.
Ja. Dankeschön. 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 Gut.
Ich kann mit Komplimenten sehr gut umgehen, wie ihr seht. Ich habe die Jungs gerade gefragt, offline, ob wir noch auf irgendwas hinweisen wollen. Ulf hat einen Hinweis, den er unbedingt unterbringen will.
Ich bin Single. Das meine ich ganz ehrlich, ist auch gar nicht lustig.
Von hier aus ein bisschen.
Wie kann man sich denn bei dir melden?
Ich habe gerade keine Profile, ne?
Privatnummer gehen wir nicht raus. Ihr könnt mir E-Mails schicken und ich schicke sie an Ulf weiter.
Ohne Mist, das fände ich gar nicht so schlecht.
Also, tragisch, aber geil, podcast@gmail.com. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken und ich leite es einfach weiter. So.
Ich habe gerade gar kein schlechtes Verkehr, deswegen.
Das finde ich, also das
ist doch toll, du bist ja Nachfolger von Shillet O'Connor.
Gut, ihr Süßen. Ich danke euch für dieses wunderbare Interview. Ihr werdet schon die Kopfhörer runtergerissen. Und für die tollen Komplimente und die tollen fast 2 Stunden, die wir miteinander verbracht haben. Wirklich, es war mir ein Fest. Ich wünsche euch super viel Erfolg und Glück und nur das Beste. Und ich habe heute Abend viel mitgenommen, auch für mich.
Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Das hat riesen Spaß gemacht.
Danke. Tschüss.